Oder Bastian, hast du noch irgendwas?
Nö.
Nö. Gut.
Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist die Missjucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Droschki. Der kann immer noch abschießen und Tor!
Irgendwo zwischen Regenbogen und dem Boden der Tatsachen im Leutscher Holz, irgendwo zwischen Trauer und Jubel, Leben, Tod. Inmitten von großen Emotionen, tristem Alltag, irgendwo da lässt sich das chemische Element kurz vorm Stadtderby verorten. Moin, Bastian.
Hallo.
Hey, Nils.
Guten Abend.
Mein Name ist Jonas und wir blicken heute zurück auf ein lauwarmes Spiel der BSG gegen Babelsberg, was sehr emotional war, und Widersprüche werden sich auch durch den Spieltag ziehen, den wir besprechen werden in der Regionalliga Nordost. Doch einsteigen werden wir beinahe wie immer mit ein paar News rund um unser Frauenteam, das auf dem Weg zur Meisterschaft ist. Kann man mal so festhalten, ähnlich wie die Männer vor 60 Jahren. Doch dazu gibt es hoffentlich später mehr. Aber erstmal, Lisanne Schneider spricht über das Spiel der Frauen gerade erst gefühlt vorbei.
Hallo alle zusammen. Also zu unserem gestrigen Spiel gibt es eigentlich nur zu sagen, Auswärtssieg gegen einen schwer bespielbaren Gegner. Wir konnten uns für die bisher einzige Niederlage in der Liga revanchieren, mit einem glücklichen 1:0 am Ende. Was diesen Sieg natürlich noch besser schmecken lässt, ist die Niederlage der Chemnitzerin im selbigen Spiel gegen Eintracht Leipzig Süd. Aber zu unserem Spiel gegen Spielvereinigung: Wir sind am Anfang ziemlich schwer ins Spiel gekommen. Taktisch hat anfangs gar nichts wirklich funktioniert. Wir waren vogelwild, hatten aber Glück, dass unsere Trainer relativ schnell reagiert haben und taktisch umgestellt haben, so dass wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind. Ansonsten war die erste Halbzeit eher so Mittelfeldgeplänkel. Es gab, glaube ich, wenig Chancen auf beiden Seiten. Wir haben uns, glaube ich, beide relativ schwer getan, auch mit dem Platz. Der war eher hart wie Beton anstatt ein Rasenplatz, aber ja, damit muss man umgehen können. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann geschafft, mehr übers Mittelfeld nach vorne zu spielen und konnten uns so dementsprechend ein paar Chancen mehr kreieren. Man hat der Mannschaft aber zum Ende hin angemerkt, dass sie sich mit dem 0:0 auf jeden Fall nicht zufrieden geben wollen. Und so haben alle nochmal was reingeschmissen, und nach einem kurzen Schockmoment, wo eine Spielerin in Begleitung von Fenja auf unser Tor zuläuft, konnte Vicky zum Glück noch super parieren, und so blieb es beim 0:0. Fast mit demselben Abstoß konnten wir uns relativ frei über rechts hinten durchs Mittelfeld auf die linke Seite spielen, wo dann Carly wirklich in der 90. Minute nochmal alles aus sich rausgeholt hat und nochmal bis zur Grundlinie gegangen ist, dann da eine zuckerweiche Flanke in Strafraum gebracht hat, wo ich zum Glück das Ding noch veredeln konnte, und damit gab es dann auch kein Halten mehr bei uns. Das war halt auch wirklich kurz vor Schluss, und ja, ich glaube, die Mannschaft war am Ende richtig froh, dass das Spiel vorbei war, dass wir das wirklich 1:0 ziehen konnten, dass wir weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen. Und ja, wie gesagt, es war wieder eine absolut starke Mannschaftsleistung. Jeder ist über sich hinausgewachsen. Und ja, es ist einfach gerade geil, mit dieser Mannschaft von Woche zu Woche weiter zu trainieren und zu sehen, wie es weitergeht. Bin gespannt, was da noch so folgt.
Also die Frauen der BSG sind gerade ja, auf einem sehr, sehr guten Weg. Also Nils, vielleicht magst du das auch mal ein bisschen einordnen. Also es geht schon Richtung Meisterschaft auf einmal, die wir die letzten Wochen eher noch eingespart hatten.
Ja, und das lustigerweise nach dem FAZ-Artikel, wo ja auch ein bisschen die Frage gestellt wurde, ob man überhaupt aufsteigen möchte. Und ausgerechnet jetzt patzt der Chemnitzer FC. Ist natürlich immer noch 11 oder 12 Tore, glaube ich, in der Tordifferenz Rückstand. Es gibt kein direktes Duell mehr. Also wir spielen auch noch gegen Eintracht Leipzig Süd. Es wäre lustig, wenn die uns auch nochmal am Bein stellen würden. Allerdings darf und muss man sich dann vielleicht auch schon mal mit einer höheren Liga beschäftigen, was ja langfristig ja das Ziel war, nicht unbedingt mittelfristig in dieser Saison. Aber wenn es sportlich läuft, und das haben die sich die Mädels definitiv auch verdient, dann warum soll man da nicht von sprechen, denke ich. Übrigens, kleiner Service-Hinweis schon mal an der Stelle. Am Derby-Tag, am 5. Mai, um 11 Uhr, also praktisch perfekt im Vergleich zur 16. Anschlusszeit des Derbys, kann man auch mal an Leute vorbeischauen, die Mädels gegen Heidenau unterstützen. Also ein perfekter Doppelspieltag, wenn man so will. Und dann vielleicht ein weiterer Schritt Richtung Tabellenführung und Aufstieg.
Und was auch nicht vergessen werden darf in dem Moment ist das Video, was jetzt die Tage über die chemischen Elemente, nein, Gott, chemische Element nicht, über die chemischen Kanäle herauskam bezüglich der ersten Saison. Das war ein sehr, sehr gelungenes Stück, würde ich sagen, was man sich irgendwie angucken kann, was jetzt so viral geht ein bisschen. Go for it. Guckt sich an, wir verlinken es auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, das nochmal anzugucken. Die erste Saison in der Landesklasse war ganz, ganz gut, oder Bastian? Ich weiß nicht, ob du das auch wahrgenommen hast.
Also von der ganzen Machart auf jeden Fall, denke ich, schon ganz gut und recht professionell auch aufgezogen. Man stellt sich so ein bisschen die Frage, warum dieses Video gerade jetzt kommt. Klar, die Frauen sind auf der Erfolgswelle, aber die Geschichte hättest du ja so auch schon erzählen können vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Ist auf jeden Fall schön, denke ich, dass auch die Frauen, also dass unsere Frauen noch stärker auch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, weil das haben sie verdient, gerade mit dieser aktuellen wirklich ja, herausragenden und ich denke auch in dieser Dimension sehr überraschenden Saison und insbesondere Rückrunde. Da läuft gerade sehr vieles zusammen. Deshalb ist es das Momentum und deshalb ist es vielleicht schon ganz okay, dass das Video gerade jetzt rauskommt. Ja, und man wünscht sich natürlich, dass das auch seine Fortsetzung findet und dass die Frauen eben weiter präsent sind und dass sich das dann ja irgendwann auch in weiter steigenden Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen ausdrückt.
So, jetzt drehen wir uns mal um 180 Grad und zwar geht es darum, dass wir letzte Woche über DFB-Pokal, Sachsen-Pokal, etwaige Möglichkeiten gesprochen hatten und wir sind mittlerweile ein bisschen schlauer, unter anderem deswegen, weil wir auch beim Verband nachgefragt haben und der MDR auch da was drüber geschrieben hatte. Und es ist jetzt so, wir hatten letzte Woche gesagt, sollte Dynamo und Aue unter die ersten vier der dritten Liga kommen, könnte es sein, dass die BSG Chemie da vielleicht noch eine Möglichkeit auf den DFB-Pokal hätte. Das ist einfach Quatsch. In the end kann man so konstatieren. Und wir haben das irgendwie dann geprüft, gemacht, getan. Und ja, also alle Grün-Weißen in Deutsch, ja, der DFB-Pokal wird passé sein. Nils, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen paraphrasieren, was wir da irgendwie gedacht hatten, aber es nicht stimmte.
Also wir, oder nicht unbedingt wir, aber uns wurde von einem Herrn aus Crossitz ja in hoffnungsvoller Manier zugespielt, dass wenn Aue und Dynamo in die Top 4 kommen, was rechnerisch glaube ich mittlerweile auch gar nicht mehr drin ist, aber dass dann vielleicht der beste sächsisch platzierte Verein der Regionalliga nachrückt, das wären zwischenzeitlich wir gewesen. Jetzt ist es, ich weiß gar nicht, Chemnitz hat ja verloren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jedenfalls sind wir dann davon ausgegangen, dass die BSG noch eine halbwegs realistische Chance hätte, im DFB-Pokal teilzunehmen. Da haben wir dann auch letzte Woche einen Kommentar und die letzte Folge bekommen vom User Frank Trennert. Nee, Pardon, von Günni. Der hat geschrieben, dass letztes Jahr das in Saarbrücken ähnlich der Fall war, als Elversberg aufgestiegen ist und Saarbrücken in die Top 4 gekommen ist. Da gab es dann ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Halbfinalisten, die zuvor unterlegen waren. Und da ist dann der FC Homburg hervorgegangen, der auch in der ersten Runde dann übrigens den SV Darmstadt geschlagen hat. Das wäre in Sachsen vermutlich auch so, falls es zu diesem Fall kommen sollte, dass Dynamo und auch in die Top 4 kommen sollte, also zwischen Bischofswerda und den FSV Zwickau. Aber wie gesagt, tabellarisch relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird.
Ja, ich glaube, Bastian ist auf jeden Fall auch ein großer Fan davon, dass Zwickau jetzt mal endlich wieder in den DFB-Pokal kommt.
Ja, ich habe ja beim letzten Mal war das, glaube ich, so ein bisschen gewitzelt, dass das Zwickau sowieso nicht schafft. Ja, das und ich wurde natürlich knallhart bestätigt darin.
Ja, über Widersprüche, Nebenwidersprüche und etwaiges reden wir jetzt gleich, weil wir nämlich über ein Spiel reden, der BSG Chemie, was sportlich wenig zu bieten hatte, aber doch sehr emotional mitnehmend war, auch gerade wegen der Choreografie am Anfang. Und ich glaube, das können wir nicht, sollten wir nicht verschweigen. Und ich mag mich gerade jetzt auch mal kurz zurückziehen und Bastian dann auch gleich wieder den Ball zurückgeben. Du hast ja auch gemeint, also witzigerweise war es so, dass das ausnahmsweise mal Nils derjenige war, der nicht im Stadion war, sondern Bastian und ich diejenigen waren, die vor Ort waren. Was war zu Beginn des Spiels oder vor Beginn des Spiels sehr emotional? Ich glaube, du warst mit seiner Tochter da hart, oder?
Ja, absolut. Und das, du hast ja gesagt, wir können es nicht verschweigen. Umgedreht ist es aber auch so, dass es super schwer ist, das in Worte zu fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben ja jetzt auch das Schicksal von Löwin Lotti in den vergangenen Jahren sehr intensiv begleitet und auch hin und wieder thematisiert bei uns im Podcast. Und ja, das am Freitag war natürlich dann ein, ja, weiterer emotionaler Höhepunkt, muss man schon sagen, aber es war auch berührend und erschütternd und alle ganz viele verschiedene Gefühle kommen dann zusammen. Ich wusste es nicht, dass die Choreografie an dem Tag so geplant war. Ich habe es dann natürlich währenddessen mitbekommen. Es muss auch, und da bin ich leider unpässlich, eine sehr emotionale Trauerrede auch gehalten worden sein, die ich leider nicht mitbekommen habe, weil ich aufgrund der leider nicht exzellenten Soundanlage im AKS, ja, dem nicht beiwohnen konnte, aber ich war da natürlich mittendrin, als die wurde mir ganz schnell zugetragen, worum es geht, und habe das dann natürlich auch ja sehr intensiv verfolgt, als dann die ja auch wirklich sehr gut passende musikalische Begleitung eingespielt wurde, die Choreo hochgezogen wurde und es einfach nur ja, ein sehr würdiger und ein sehr ergreifender Abschied in der Fankurve von Löwin Lotti war, die ja viel zu früh mit 4 Jahren an Krebs gestorben ist und ein Leben lang, also diese kurzen 4 Jahre beständig gegen den Krebs gekämpft hat, mit vielen Aufs und leider auch einmal zu viel ab. Und ja, also das ist wirklich bewegend, ergreifend. Es war eine sehr, sehr schöne Choreografie und ich glaube, man hat wahrscheinlich noch nie in einem, lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber noch nie in einem Fußballstadion so eine Choreografie gesehen, wo man jetzt ja vielleicht auch auf die Einzelheiten eingehen muss, weil da ganz viele Disney-Figuren abgebildet waren, auf das, was ja sehr untypisch ist und was man wahrscheinlich im Fußballstadion auch eher ironisch oder auf einer Metaebene sieht. Hier war es eben sehr ernst gemeint und ja, gerade diese besondere Art und Weise der Würdigung, das hat mich schon ganz schön mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ganze, nicht nur mich, das ganze Stadion natürlich, es war eine andächtige Stille, eine Ruhe auch im Gästeblock und es gab danach einen, ja, respektvollen und würdigen Applaus. Aber auch natürlich keine Euphorie, weil alle waren irgendwie, als das Spiel losging, ergriffen. Und ja, es war ein schöner Moment, ein positiver Moment, sicherlich auch ein ja, ein schöner Moment des Abschieds, muss man auch sagen. Aber natürlich der Anlass so traurig, also war unfassbar traurig und da ringt man um Worte, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das waren meine Gedanken dazu.
Ich hatte quasi sagen, also ich meine, du standst jetzt nicht direkt neben mir, der quasi sagen auch Vater von einem kleinen Kind ist, aber neben mir standen halt quasi sagen diverse Väter, die durchaus emotional auf diese Erinnerungsarbeit, mag es mal nennen, reagiert hatten. Ich weiß nicht, also Nils, du hattest das Spiel ganz weit aus der Ferne wahrgenommen und ich meine, dass es schon, also am Ende stand diese Choreografie über dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du das aus der Ferne so wahrgenommen hattest.
Ja, doch schon. Also auch gerade dadurch, dass der Clip vom MDR eigentlich auch nur die Choreo beinhaltet hat im Titel, auch wenn da die Spielzusammenfassung mit drin war, hat man auch recht schnell generell auch das Bild davon bekommen. Und ich war natürlich auch sehr, sehr ergriffen. Wusste auch nicht davon, dass die Choreo an diesem Tag stattfinden sollte. Es gab ja davor den Aufruf, pünktlich zum Spiel zu erscheinen. Alles in allem ein sehr, sehr würdiger Rahmen, sehr andächtig. Ich weiß nicht, wie ich im Stadion darauf reagiert habe oder hätte. So aus der Ferne natürlich, denn insbesondere mit der Hintergrundmusik, die da unterlegt war, plus die Rede. Ich weiß nicht, wer sie gehalten hat. Ich habe die Stimme leider nicht erkannt, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr emotionale Worte. Da blieb bei mir natürlich auch kein Auge trocken. Und ja, das verleiht diesem, muss man auch dazu sagen, natürlich sportlich bedeutungslosen und auch schwachen Spiel im Anschluss einen sehr, sehr würdigen Rahmen und überschattet dieses vollkommen zu Recht. Und natürlich auch einen großen Dank an die Babelsberger, die da natürlich sehr, sehr respektvoll mit umgegangen sind. Alles andere wäre natürlich aber auch ja, unwürdig gewesen. Dementsprechend ja, ein großes Lob an unsere aktive Fanszene, die das auf die Beine gestellt hat und mit dieser sehr, sehr wichtigen Erinnerungsarbeit einen neuen Maßstab gesetzt hat.
Ich meine, aber wir heute, die wir zusammen sitzen, haben halt irgendwie schon das Problem, dass es quasi sagen auch so ein Zwischenwiderspruch gibt zwischen der eigentlichen Choreografie, die zu Beginn des Spiels stattfand, und dann aber auch quasi sagen einem durchaus ja, banalen Fußballspiel. Also quasi sagen dieser Widerspruch zwischen ja, großartig guter Choreografie und einem total banalen Fußballspiel, über das wir jetzt reden wollen. Bastian guckt gerade ein bisschen kritisch.
Nein, ich gucke nur so kritisch, weil ich jetzt überlege, worauf du hinaus willst, also ob du jetzt irgendwelche eine Kausalität vielleicht bilden willst, ja.
Nee, ich will da gar nicht
Aber
kausal drüber reden. Ich
man
will
kann einfach
darüber
nüchtern
reden.
konstatieren, genau, es
Genau.
gab diesen sehr ergreifenden Moment zu Beginn und dann gab es ein, Nils hat es richtig gesagt, Jonas, du auch, ja, sportlich belangloses und auch ganz und gar unspektakuläres Spiel, das völlig zu Recht 0:0 ausgegangen ist.
Ja, aber es ist schon ein gewisser Widerspruch, der da entsteht zwischen dem, was er halt quasi sagen war und dem, was ist. You know what I mean? Das quasi sagen die, also klar hatten wir irgendwie so ein bisschen ja, Tränen in den Augen, auch auf Spielerseite, auf Trainerseite, auf generell auf der ganzen Fanseite. Die Choreografie war sehr emotional, es war sehr, sehr viel Emotionen generell im Spiel, aber das war dann auch auf der sportlichen Seite überhaupt nicht der Fall. Also das quasi sagen, so dieser Widerspruch, den wir quasi sagen haben, wenn wir jetzt über das Spiel reden wollen, weil das war halt einfach echt. Und Bastian und ich, wir haben quasi sagen, noch die zweite Halbzeit zusammen nebeneinander gestanden. Das war halt wirklich, wie sagt man das nett, es war halt für den Arsch. Also das war halt einfach auch echt überhaupt nicht gut. Und das im Widerspruch, im Kontrast zu dem, was quasi sagen vorher über die emotionale Seite auf dem Nordheim kam, ist schon eklatant. Und das ist aber auch was den Fußball vielleicht auch irgendwie in einem gewissen Sinne ausmacht. Ich weiß nicht genau, Nils, ob du das irgendwie aus der Ferne wahrgenommen hast.
Du meinst den Übergang zwischen Andacht und Spiel, oder?
Genau. Also das auf der einen Seite ganz viel Emotionen drinsteckt vor der Partie, aber in der Partie selbst halt einfach, also das war halt lasch.
Natürlich jetzt ganz ja, küchenpsychologisch sagen, vielleicht hat es auch was mit den Spielern gemacht. Benjamin Bellot hat nach dem Spiel ein sehr schönes Interview gegeben, wo auch er davon gesprochen hat, dass halt auch er mit seiner Tochter, die auch im Stadion war, halt beim Spiel war und auch er Tränen in den Augen hatte beim Einlaufen. Ich habe natürlich zu wenig vom Spiel gesehen und da jetzt wirklich dezidiert was zu sagen können. Rein faktisch gesehen war es halt, wie gesagt, ein Spiel, für den es eigentlich um beide nichts mehr ging. Es war natürlich trotzdem eine tolle Kulisse, unabhängig davon, von der Choreo am Anfang. Und ja, sportlich lief es halt bei beiden nicht, bei Babelsberg vielleicht etwas besser, aber wir haben da ein bisschen das Gesicht von, ja, von unserer großen Krisensitzung-Folge gezeigt, würde ich fast sagen, zumindest so wie es rüberkam bei Fünfeck und bei den Highlights. Deswegen, ja, vielleicht war es zu viel auch für die Mannschaft mit dieser tollen, andächtigen Aktion. Vielleicht war es auch einfach fehlendes Können oder fehlende Kondition oder, ja gut, Willen möchte ich jetzt nicht sagen, es wäre zu hoch gegriffen, aber vielleicht die Motivation für dieses Spiel nicht mehr so hoch, gerade weil auch das Stadtderby kommende Woche kommt. Aber vielleicht wurde auch die Wichtigkeit dieses Spiels nicht so hochgehangen, wie das manche sehen.
Also ich höre das jetzt hier schon so raus bei euch beiden, Jonas und Nils, wenn wir bei unserer zuletzt eingeführten Struktur bleiben wollen, was der Schlüsselmoment des Spiels gewesen ist, würdet ihr jetzt eher darauf votieren, dass es wahrscheinlich der Anlass für die Choreo war und der Übergang von dieser ja sehr berührenden und auch herzerreißenden Situation zu dem Modus, okay, jetzt lasst uns mal Fußball spielen. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Oder habe ich euch falsch verstanden?
Also Nils und ich machen beide gerade so mit dem Kopf nach rechts, nach links und so
War eine provokative
wackeln ein
Frage.
bisschen, aber ja,
Ja,
also ich meine,
schwierig.
wenn wir das sportlich betrachten, habe ich, das habe ich dir auch schon im Stadion erzählt, habe ich genau meinen Schlüsselmoment des Spiels. Von daher würde ich Nils jetzt mal kurz den Vortritt lassen wollen.
Also kurz noch zu Bastians Frage. Also ich glaube schon, dass das was mit den Spielern macht, aber ich glaube nach 10, 15 Minuten ist das auch vergessen, dann sind die im Wettkampfmodus und danach ist es halt, sind die im Tunnel spätestens. Daher glaube ich nicht, dass das die Spieler das ganze Spiel beschäftigt hat. Ja, Schlüsselmoment. Wie gesagt, ich habe sehr wenig gesehen. Babelsberg war die bessere Mannschaft, fand ich. Und auch wenn generell nie gefühlt richtig Gefahr da war, außer bei diesem Lattenschuss, aber der war jetzt auch nicht so wirklich zwingend, fand ich. Gab es halt nur noch in der Nachspielzeit so eine Chance von Wegener und als der vorbeiging, war es halt vorbei. Also vielleicht ist das der Schlüsselmoment, weil dann war es endgültig vorbei und es steht 0-0. Aber also wir haben ja selbst außer diesen komischen Hilsner-Schuss, der jetzt aber auch so halb zufällig war. Also vielleicht ist der Schlüsselmoment auch, dass es keinen Schlüsselmoment gibt.
Mein Schlüsselmoment war der Abpfiff. Das habe ich fast schon im Stadion gesagt. Okay, Hauptsache, das Ding ist irgendwie mal dann mit 0 zu 0 durch. Und das, also aus sportlicher Sicht war das genau der Moment. 0 zu 0, Abpfiff. Und das war's. So, das war für mich der sportliche Schlüsselmoment, auch wenn der Schlüsselmoment aus einer emotionalen Ebene ganz, ganz weit vorm Anpfiff lag. Also eine Viertelstunde, das würde ich durchaus unterstreichen wollen.
Finde ich alles
Ansonsten.
interessante Beiträge. Sorry, Jonas, wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen.
Alles gut.
Es sind Beiträge, wo ich auch mitgehe und was ich nachvollziehen kann. Ich nehme meinen Schlüsselmoment mal so als, ja, möglicher Kipppunkt für das Spiel. Und das wäre dann für mich tatsächlich der Lattentreffer von, jetzt habe ich schon wieder weggeklickt im Kopf, Wegener, oder?
Ja.
Der da in so ein, Nils, hast du es schön gesagt, eigentlich nicht zwingt, weil das ist eine eher zufällig entstehende Chance, weil er wird ja auch nicht gut bedient, er krätscht in den Ball rein und dabei kloppt er das Ding an die Latte. Also wenn du das Ding so siehst, sagst du dir, ja, okay, keine herausragend gute Chance, aber halt nah dran am Torerfolg, eben indem du die Latte triffst. Und diese Szene steht auch ein bisschen sinnbildlich für die ersten 10, 15 Minuten,
Aber
wo.
auch schon, aber sorry, wenn ich
Ja.
reinkriege, aber auch schon vorher, du hattest Philipp Wendt war nicht dabei, Philipp Harrand war nicht dabei. Also quasi sagen, also in der letzten Reihe der BSG Chemie gab es durchaus Lücken, kann man sagen. Und das war in der Situation, also Ich weiß gar nicht genau, wer gegen ihn stand, to be honest. Aber dass Philipp Wegener da halt einfach so an den Ball kommt, war schon ein bisschen wild. Also das war auch die einzige, sind wir ganz ehrlich, die einzige Torsituation des ganzen Spiels. Die war in der 7. Minute, glaube ich.
Ja, genau. Aber das, genau, ich bringe mal noch den Gedanken zu Ende, den ich aufgeworfen habe. Ich fand, die Szene war so ein bisschen sinnbildlich für die ersten 10, 15 Minuten, wo wir noch nicht richtig auf dem Platz waren. Danach wurde es ja ein bisschen besser. Und danach hat sich das Spiel im Prinzip vollkommen neutralisiert. Aber deshalb ist das für mich der Schlüsselmoment, weil das Spiel an der Stelle natürlich kippen hätte können. Und wenn es nach 8 Minuten oder nach 7 Minuten 0:1 steht, hast du ein ganz anderes Spiel. Sicherlich kein Spiel, was uns entgegengekommen wäre. Also, aber ich denke schon, dass es ein anderes Spiel geworden wäre. Und natürlich wäre das dann eben nicht mehr 0:0 ausgegangen, weil es nicht hätte gehen können. Aber Jonas, du wolltest gerade über die Aufstellung reden. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil wir haben wieder ein paar Umstellungen gehabt im Vergleich zu Greifswald, wo wir ja auch eine nicht so alltägliche Aufstellung hatten.
Aber
Und
sie waren nicht so eklatant, fand, also klar, also wenn Philipp Wendt nicht spielt, ist das schon relevant und eklatant, aber auch nicht so mega schlimm. Und jetzt hätte Philipp Harrandt wieder spielen können, konnte aber nicht, weil er auch angeschlagen war. Und dann hat es quasi sagen, also in der Defensive halt quasi sagen, ja, 2 von 3, to be honest, die halt gefehlt haben.
genau,
Und
aber in Greifswald haben wir ja völlig anders mit einer Viererkette gespielt und jetzt sind wir zurück zu dieser Dreierkette, die dann eben auch eine variable Fünferkette ist. Sind wir zurückgekehrt, hat aber in diesem Spiel nicht so richtig funktioniert. Unsere Defensivlinie war Windcast Tull, der neu in die Startelf gerutscht ist, dann Paul Horchig und Manu Weyer, der ja in Greifswald spontan für
Aber es
Kai
war nicht
Marx auf
schlimm.
der
Also
6 eingesprungen ist.
ich fand das
Nein,
nicht
aber ich bin
schlimm.
jetzt auf einer deskriptiven Ebene, also
Ja,
ich,
genau.
genau.
Also die drei haben das halt schon gut gemacht. Und man muss auch quasi sagen, also auch sagen, dass abgesehen von dieser einen Lattentreffer-Szene Babelsberg bis, und da kommen wir dann noch vielleicht später drauf, die letzten 10, 15 Minuten, wo sie quasi sagen, auf den Sieg gegangen sind, bis dahin war Babelsberg auch nicht überlegen, würde ich jetzt mal behaupten, aus so einer deskriptiven Sicht vom ja, am Ende Bastian zusammen auf dem Nordtor mit Bier in der Hand und das Spiel war schon, to be honest, am Arsch. Und auf einmal hat Babelsberg gegen Ende der Partie schon probiert, da auf die 3 Punkte zu gehen, aber dafür haben sie nicht so viel gemacht, wie sie hätten tun können. Das wäre jetzt so meine Konklusion der Partie, die vielleicht Nils noch mal ein bisschen bestätigen oder verwerfen kann.
Und dem, was ich gesehen und gehört habe, also ich muss auch dazu sagen, ich habe noch so 20, 30 Minuten 5 Eck hören können mit Christians Kommentar. Und der hat sich ja so sehr auf den Schiedsrichter eingeschossen, obwohl es gab gar keine gefühlte Spielsituation oder keine Relevanz dafür. Das fand ich schon sehr witzig. Es hat letzte Woche auch jemand kommentiert, weil Jonas Yannick Meeder so sehr kritisiert hat für das Spiel in Greifswald, ob er sein letztes Käsebrötchen weggekauft hat. So klang es hier auch irgendwie. Also,
Hat er nicht.
sehr schön.
Da war irgendwie sehr große Antipathie Christian gegenüber dem Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, das war auch der Dude, der den Zwickau wieder gepfiffen hat.
Florian Butterich war das.
Genau. Aber also wenn ich jetzt so die Highlights sehe, gab es ja dafür überhaupt gar keine Relevanz. Und wie Bastian schon gesagt hat, also es gibt selten verdientere 0 zu 0 als dieses Spiel.
Ja,
Ja.
es war wirklich, also mag ich jetzt sagen, ein sehr, sehr verdientes 0:0. Vor allem deswegen, weil eigentlich Markus Ziesche schon in der ersten Halbzeit hätte fliegen müssen. Also da gab es auch schon so Diskussionen mit dem Schiedsrichter, die hat einfach irgendwie sozusagen nicht in the end ja, so hätten laufen müssen. Aber Babelsberg hat es gegen Ende probiert, nicht geschafft. Ich weiß nicht, Bastian, wie du das Spiel gesehen hast in Conclusio, dass das 0:0 durchaus ein sehr gerechtes Ergebnis war für die ganze Geschichte, die nicht so schick war. My
Also
guess.
die raren Highlights, die es da bei Ostsport gibt, und die sind wahrscheinlich auch wirklich nicht geschönt, weil man hat sich schon sehr viel Mühe gegeben, um wenigstens fast an die 5 Minuten zu kommen. Und da kannst du dazu noch eine schöne Choreo zeigen und ein paar Interviews. Da hast du nicht mehr viele Spielszenen, die übrig sind. Und Ja, wenn man sich das anguckt, dann muss man schon ganz ehrlich sagen, ja, wenn das Spiel einen Sieger verdient hätte, dann im Zweifel eher Babelsberg. Ich habe es im Stadion aber nicht so wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb bleibe ich dabei, das verdienteste Null aller Zeiten in der Champions League des Ostens. Also dieser Superlativ, den nehme ich hier raus. Und dahinter stehe ich auch, weil, ja, hier hilft vielleicht auch einmal ganz kurz ein Blick auf die Statistik, die bei Ostsport zumindest, klar, muss man immer mit Vorsicht genießen, aber neben 0 zu 0 Toren stehen da eben auch nur 1 zu 1 Schüsse aufs Tor. Und ja, das ist natürlich ist eine erschreckende Statistik. Und was da auch noch steht, ist, dass wir 55% Ballbesitz hatten. Babelsberg dementsprechend 45%. Und ich finde aber, dass uns dieser Wert auch zu einer auf der analytischen Ebene weiterbringt. Das wurde ja auch in verschiedenen Interviews und auf der Pressekonferenz nach dem Spiel geäußert. Nämlich überraschenderweise, zu aller Überraschung, hat Babelsberg uns das Spiel machen lassen. Und völlig überraschend sind wir damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Das hat einfach nicht funktioniert. Ja, und Babelsberg, da mache ich jetzt noch einen Punkt, hat sich natürlich, die standen richtig gut, muss man einfach sagen. Und deshalb sah das Spiel auch so schlimm aus, wie es war. Du konntest es ja auch kaum angucken, weil es einfach unfassbar taktisch geprägt war. Und Babelsberg hat hier, da sehe ich zumindest auch einen ganz kleinen Widerspruch zu dem, was Zische gesagt hat, nämlich, dass er am Ende gesagt hat, die wollten hier unbedingt wollten unbedingt gewinnen. Das habe ich so nicht gesehen. Auch Jonas, wenn du es jetzt gerade ein bisschen anders analysiert hast, für mich hat Babelsberg sich einfach 75% der Spielzeit massiv hinten reingestellt. Und das haben wir nicht zum ersten Mal gehabt. In dieser Saison haben wir natürlich nicht die Mittel, um sowas aufzubrechen. Und schon gar nicht, wenn du nicht irgendwie glücklich früh in Führung gehst. Und deshalb, ja, war das Spiel auch so unansehnlich. Und wir waren einfach nicht in der Lage, das Spiel zu machen. Babelsberg hat gut gestanden. Und Miro hat völlig zu Recht auch in der PK nach dem Spiel den kleinen, naja, verbalen Rempler mitgegeben an seinen Kollegen Markus Ziesche. Wenn man hier auf Sieg spielen will, dann muss man auch ein bisschen mehr zeigen. Und das hat Babelsberg nicht gezeigt. Und auch diese raren Chancen, die man dann, jetzt komme ich zurück zu meinem Anfang, die man dann bei Ostsport hat sehen können, die reichen jetzt aber auch einfach nicht, um 3 Punkte aus Leutsch zu empfehlen. Meine Meinung.
Deine
Empfehlen.
Meinung, deine Meinung ist vielleicht auch ein bisschen exklusiv, weil ich nämlich auch mal Nils fragen wollen würde, als jemand, der quasi sagen, das Spiel nicht in Gänze hat sehen können, der aber quasi sagen auch so ein bisschen wahrgenommen hat, dass Babelsberg besser, schlechter, wie auch immer, on point da war.
Also ich habe gerade während Bastians Monolog im Vergleich zum Hinspiel gezogen, als wir ja gefühlt chancenlos waren. Also ich glaube, wir hatten da in den ersten 2 Minuten eine gute Chance, danach nie wieder im gesamten Spiel. Da sind wir vollkommen verdient mit 2-0 untergegangen. Und so war es jetzt halt nicht. Wir hatten die halt schon irgendwo im Griff. Wir haben selbst nach vorne wenige Akzente gesetzt, was aber auch halt angesichts der sportlichen Lage okay ist, dass man halt auch mal wieder so ein Spiel drin hat, wo einfach gar nichts geht auf beiden Seiten. Bei Babelsberg fehlen Frahn und Steinborn, beides sicherlich sehr, sehr unsympathische Spieler, aber auch Garanten für Torgefahr. Da hätten wir uns vielleicht auch glücklich schätzen können, gerade weil einen Philipp Harrand und einen Philipp Wendt nicht gespielt haben. Aber ja, vielleicht waren sie die etwas bessere Mannschaft, aber ich bleibe dabei. Ein hochverdientes 0 zu 0.
Eine Sache mag ich ja noch ein bisschen aufmachen, und zwar ist es quasi sagen, die Aussage von Miro Jagatic nach dem Spiel in der Pressekonferenz, wo er meinte, okay, diese ganze Sache gegen Babelsberg, das war ein guter Test fürs Derby. Und dann darf man auch quasi sagen, nicht vergessen, wie der Gegner im Derby nächste Woche sein eigenes Spiel bestritten hat. War das, Bastian, ein guter Test?
Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, ich schieße hier an der Stelle immer so ein bisschen quer. Für mich ist dieses Derby sowieso immer ein bisschen überhöht, muss man ganz ehrlich sagen. Und mich stört das immer, wenn man, wenn man
Entschuldigung,
da.
ich muss gerade ganz kurz Nils Kopf
Ja,
wackeln,
der könnte dann auch vielleicht was völlig
paraphrasieren.
Gegenteiliges, was völlig Gegenteiliges danach sagen. Aber ich halte es grundsätzlich nicht für den richtigen Ansatz. Ich will es auch nicht unterstellen, dass es so ist, aber ganz allgemein halte ich es nicht für einen guten Ansatz, in ein Spiel zu gehen und man denkt schon an das übernächste Spiel. Vielleicht war es nicht so, aber wenn dem so ist, finde ich es nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich nervt das dann auch so ein bisschen mit dem Derby, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist das ein super wichtiges Spiel und ich will da auch mal wieder gewinnen oder überhaupt mal ein Tor schießen in Probstheida, da muss man jetzt ja auch sagen. Und wir sind da schon mal dran. Auf der anderen Seite haben wir zuletzt sehr viele, gerade dort auswärts, nicht sehr gute Performances abgeliefert, wo wir zum Teil im Vorfeld auch sehr offensiv und sehr selbstbewusste Töne gespuckt haben, muss man jetzt auch sagen. Deshalb, ja, aber sicherlich ist es, vielleicht war es ja auch so gemeint von mir und dann gehe ich dann auch mit, vielleicht ist es auch einfach ein Härtetest gewesen gegen eine völlig abgezockte und gegen eine souveräne Mannschaft aus Babelsberg zu spielen, die immer noch eine Spitzenmannschaft ist, auch wenn die Rückrunde nicht mehr ganz so gut läuft wie die Hinrunde. Da ist sehr viel Erfahrung drin. Da, ja, das, klar, und da war auch kein Klassenunterschied oder so. Deshalb bin ich auch dankbar, dass Nils das nochmal angesprochen hat, weil ich dieses Hinrundenspiel, das habe ich völlig verdrängt mittlerweile, da habe ich gar keine Erinnerungen mehr. Aber es sind auch keine guten Erinnerungen, die wenigen, die ich noch habe. Insofern, ja, vielleicht sieht man es positiv, das war ein absoluter Härtetest und man kann mit sehr gut besetzten Mannschaften auch sehr gut mithalten. Das haben wir in dieser Saison wiederholt bewiesen und natürlich auch in diesem Spiel.
Aber
Und
jetzt
jetzt
mal
Nils, Feuer frei
ganz,
mit dem
genau.
Derby.
Geh mal kurz Feuer frei, gerade in der Hinsicht auf, inwiefern ist das Derby eigentlich quasi sagen in dem Spiel schon relevant gewesen, weil ich irgendwie nach dem Spiel schon das Gefühl hatte, dass das schon relevant ist, aber es posthum, mag ich sagen, nicht so relevant war.
Ja, ich verstehe den Vergleich von Miro nicht so ganz, weil für mich sind die taktischen Ausrichtungen von Babelsberg und Lok schon sehr, sehr unterschiedlich. Gerade, also Babelsberg ist halt ein defensives Bollwerk, Lok eher nicht so. Der kann man die Statistik ganz einfach voranziehen. Deswegen verstehe ich den Vergleich nicht so ganz. Vielleicht ein bisschen einfach nur, dass wir auch mal das Spiel machen müssen. Ich habe die Pressekonferenz nicht gehört oder gesehen. Daher, weiß ich nicht, ob er da noch was danach geschoben hat. Anhand eurer Diskussion schätze ich jetzt einfach mal nicht. Aber ich verstehe Bastians Punkt. Medial ist das Derby immer relativ aufgeblasen. Dennoch kann es halt für uns Fans halt, das gilt natürlich auch für die im Probstheida, die Saison retten. Und gerade für die müsste man die Saison auf jeden Fall retten. Und auch bei uns muss man ja sagen, auch wenn wir ganz gut dastehen tabellarisch, die kürzlich erfolgte Serie täuscht jetzt etwas darüber hinweg, glaube ich, spielen wir schon eine Saison, wo wir insgesamt unter unseren Erwartungen hinterherbleiben oft. Zumindest in den meisten Spielen. Und so ein Derby-Sieg gerade im Probstheida, oder wie Bastian gesagt hat, generell auch nur mal ein Tor, was hier, der Neukundung habe ich, glaube ich, noch nie ein Tor im Probstheida geschossen. Da wird es echt für Zeit und ich glaube, das kann die Saison für uns definitiv retten und vielleicht auch ein bisschen krönen, aber für die anderen halt auch. Und deswegen herrscht da halt großer Druck.
Und was vielleicht, ich möchte noch eine Sache hinterher schieben, was natürlich wichtig ist, ich will gar nicht die Bedeutung dieses Spiels herunterspielen, ja, nur das macht ja auch gar keiner, weil alle anderen aus meiner Sicht stellen das ganz hoch auf den Sockel und dann ist es hin und wieder vielleicht ein bisschen überhöht aus meiner Perspektive. Aber was natürlich wichtig ist, und das hat Miro in der PK auch angesprochen und in den Interviews nach dem Spiel, die personelle Situation ist nicht die beste. Es gibt Sperren, es gibt Verletzungen, Kirsche war gelb. Sperre gefährdet und musste dann auch früh verletzt raus. Und über Harry haben wir schon gesprochen, über Philipp Wendt. Es gibt ein paar wichtige Spieler, die, und natürlich auch Kaimatz, der hier auch spät gekommen ist und noch ein bisschen Wettkampfhärte gekriegt hat vor dem Derby. Ich denke auch wirklich mit Blick auf das Derby, damit er da noch ein bisschen Spielpraxis hat. Dafür war dieses Spiel natürlich wichtig, ja, dass du schaust, keine weiteren Verletzungen, keine unnötigen Sperren. Und die Leute, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig fit sind, die schonst du dann ein bisschen. Und in einer anderen Situation hättest du vielleicht auch einen, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber in einer anderen Situation hättest du vielleicht einen Harry auch aufs Feld geworfen oder so, wenn es ein wichtiges Spiel gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie stark er jetzt verletzt war oder ob man jetzt wirklich im Sinne einer Belastungssteuerung eine, ja, bevorzugt hat, ihn zu schonen für dieses Spiel.
Aber so eine generelle Diskussion vielleicht ein bisschen müssen wir aufmachen in dem Moment, wo wir da gerade über dieses Spiel sprechen. Und ich meine, Bastian und du und ich, wir waren quasi sagen mit diesem 0-0 gegen Babelsberg in the end ganz gut bedient. So, und dann gab es quasi sagen die Gegenvariante. Also der Ortsrivale, der 3 Tore in Cottbus schießt und trotzdem verliert. Das darf man halt einfach auch irgendwie, darauf kommen wir gleich, nicht gänzlich vergessen. Aber inwiefern ich quasi sagen soll, dieses routinierte 0-0 gegen Babelsberg die bessere Variante auf einen, wir schießen 3 Tore in Cottbus. Das ist halt sowas, was ich mich frage, gerade vor dem Ortsderby, inwiefern das Momentum, wenn man es mal so nennen mag, eher auf Seiten von Probstheider steht als bei uns.
Nein, da widerspreche ich, wenn ich jetzt ganz kurz darf, Nils, und du kannst gerne auch, sorry, dass ich jetzt hier reingrätsche, aber da möchte ich doch vehement widersprechen, weil die Leistung, die wir gezeigt haben, das war vielleicht jetzt kein herausragend schönes Fußballspiel, aber insgesamt war es doch relativ souverän, finde ich. Und wir haben auch hinten nicht viel gewackelt, sondern wir haben eine stabile Leistung abgeliefert. Ich habe es vorhin gesagt, gegen ein Spitzenteam, ich bleibe dabei, gegen ein abgezocktes Spitzenteam. Es wäre sehr viel schlimmer gewesen, wenn du dieses Spiel unglücklich verloren hättest. Irgend so ein Ding wäre noch reingegangen, wobei ich jetzt nicht unbedingt wüsste, welches da hätte reingehen sollen. Und auf der anderen Seite steht der Lokalrivale. Wenn du in der, 85. Minute 3-2 führst, ohne dem jetzt vorzugreifen, und dann noch 2 Dinger kriegst, das ist ein maximaler Schlag in die Fresse. Also das ist schon richtig scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Und da gehen die bestimmt nicht mit erhobenem Hauptes und nach dem Motto, hey, wir haben 3 Tore in Cottbus geschossen. Das haben schon andere geschafft. Ich denke an Viktoria Berlin, die haben auch in der letzten Minute dort verloren und 4-3 und so weiter. Also, nö. Ich finde, daraus kann man nichts mitnehmen, was einen aufrichtet. Ich denke, das Momentum ist im Zweifel eher bei uns.
Also Bastian ist ja sehr positiv nach dem letzten Wochenende in Richtung Derby, Nils, als jemand, der das quasi sagen aus großer Distanz wahrgenommen hat. Stimmst du dem zu oder bist du da auch ein bisschen, also ich bin to be honest skeptischer, weil ich denke, Lok schon einen guten Statement, naja, also gut, sie haben verloren, aber quasi sagen, sie haben ein Statement gesetzt in der Lausitz. Was denkst du?
Ja, sie haben bestimmt ein gutes Spiel gemacht, das haben ja viele gesagt. Manche haben vom besten Saisonspiel der Regionalliga Ost geredet. Da gehört auch noch eine andere Mannschaft dazu. Aber ich glaube, so oder so, ich glaube, das Momentum zählt relativ wenig im Derby, auch wenn es eine Floskel ist. In dem Spiel ist, glaube ich, relativ egal, was davor war. Wie man so schön sagt, die Spieler können sich selbst motivieren, da braucht man fast keinen Trainer zu. Ja, ich glaube, es geht jetzt einfach wirklich darum, die Saison zu retten aus Lok-Sicht. Nicht mehr und nichts weniger. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen weniger Druck, muss man auch sagen. Aber auch wir wollen halt gewinnen. Und ich glaube, anhand der Tabellensituation, weil wir, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte, 5, 6 Punkte vor Lok stehen, können wir da, glaube ich, recht entspannt rangehen. Oder zumindest entspannter. Entspannt ist im Derby ja generell nie. Und ich bin auch nicht so ganz optimistisch. Natürlich, die letzten Auswärtsspiele im Plache waren jetzt nicht so die besten Erfahrungen. Aber wie Bastian gesagt hat, wir sind jetzt einfach mal dran. Das sagen wir auch schon seit 3 Jahren. Und das war wirklich. Und vielleicht wird es ja was.
Okay, also vielleicht kommen wir mal auf das Spiel zu sprechen, über das wir quasi sagen, jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen herumdruckseln. Also Energie geht in Führung durch Pronicev nach einem durchaus guten Spielzug im Doppelpass mit Thiele, das 1-0. Heikes Schuss wird in der zweiten Halbzeit abgefällt und schlägt zum 2-0 ein. Auf einmal gleicht dann Lok doch aus und to be honest, also ich habe das Spiel mit einem halben Auge so mitverfolgt und ich wusste gar nicht genau, warum die ausgleichen und vor allem, warum sie dann nicht in Führung gingen, denn am Ende war es ein Strafstoß für die Freunde aus Probstheider, die in der 80. glaube ich, meine ich, zum 3-2 für die Gäste ins Tor fanden. Und dann macht Scherpakowski nach dem Heike ausgleicht das Siegtor. Total wild. Also das war wirklich, also die haben bei Ostsport gemeint, das war das Spiel der Saison. Ich weiß nicht, Bastian, ob du das vielleicht irgendwie auch umschreiben kannst.
Ich habe es nicht, live gesehen.
War schon wild.
Ich kenne nur die Zusammenfassung. Das ist natürlich ein sensationeller Spielverlauf, wenn man jetzt ganz neutral sich das anguckt und nicht für eine der beiden Mannschaften oder es nicht mit einer der beiden Mannschaften hält. Sowas willst du ja im Stadion eigentlich auch sehen. Spiele, die kippen und die in die eine Richtung gehen, die in die andere Richtung gehen. Cottbus ist aber da Wiederholungstäter. Die haben schon öfter mal auch enge Kisten gedreht. Jetzt vielleicht nicht so wie Leverkusen. Also das, aber das ist, glaube ich, das Extrem, das vielleicht für immer unerreicht bleibt. Aber auch Cottbus hat in dieser Saison ein paar Spiele gehabt, die knapp waren und die sie auch spät gedreht haben. Und das hier gehört mit dazu, ob es jetzt das beste Spiel der Saison war. Das mag sein, will ich nicht ausschließen, kann ich aber auch einfach nicht seriös beurteilen. Aber wir befinden uns, ich meine, klar, wir sind am 31. Spieltag und da sind 11.000 Leute in diesem Stadion immerhin. Und da geht es um alles oder nichts für Energie. Und das ist dann natürlich schon, das war sehr würzig.
Ich fand es auf jeden Fall, ich habe mir danach noch die Presse-Spieltagskonferenz angehört, in der Pele Wollitz dann nochmal so ganz krass gegen den Ref geschossen hat, der aus Rostock kam. Wo er quasi auch meinte, okay, ja, du kannst doch hier nicht irgendwie einen Rostocker ansetzen und schon wild, to be honest, was er da so rausgehauen hat. Das Spiel am Ende geht schon, muss man, glaube ich, konstatieren, verdient in Richtung Energie, auch wenn die, also, ey, imagine, du schießt drei Tore in Cottbus und du verlierst. Das wäre für uns der absolute Overkill. Bei Lok war es halt okay. Und dann sitzt auch irgendwie Tomislav Pipica auf dem Podest und sagt halt, okay, ja, Glückwunsch an Cottbus und dann sagt Pele Wollitz so, ja, viel Glück nächste Woche im Derby. So ein versöhnliches
Aber unser Buddy
Endergebnis.
Markus Zischer hat uns auch viel Glück im Derby gewünscht. Ne? Wir sind nämlich jetzt so. So. Ja, mit Babelsberg.
Aber
Wenn Lok hier
die
mit
Quintessenz
Energie.
bleibt trotzdem, Nils, in Hohenschönhausen kann man kein Spiel gegen den BFC spielen. Das war Pele Wollitz Quintessenz des Tages. Geht nicht.
Was war jetzt mit dem Spruch vom Hohenschönhausen? Da bin ich
Er
jetzt.
hat gemeint, dass er noch niemals in seinem ganzen Trainerleben so viel Hass erlebt hätte wie da. Und
Okay.
deswegen sei dieses Spiel halt nicht dort auszutragen. Das war, glaube ich, so die Quintessenz, meine ich, gehört zu haben. Ich meine, Bastian, das ist auch
Das habe ich nicht gehört, aber du musst uns jetzt, glaube ich, kurz helfen. Was hat das mit diesem Spiel Energie gegen Lok zu tun?
Es war quasi sagen, also nächste Woche spielt
Ja, die
Energie.
Vorschau auf das. Okay, ja.
Ach so, okay.
Aber also ich würde da ja vielleicht sogar mitgehen. Ich meine, wir haben ein denkwürdiges Spiel, mindestens eins beim BFC gehabt, wo ich auch mich fast zu so einer Aussage verleiten lassen würde, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also bin
Und
ich einmal auf der Seite
Pele
von
Wollitz
Pele
meinte auch
Wollitz.
quasi sagen, das wäre das letzte Mal schon so gewesen, dass quasi sagen, das nächste halt einfach ähnlich sein würde. Also schon ein bisschen
Aber ich habe noch einen Schmunzler
dem Gegner
dazu.
abzusprechen, dass das quasi sagen in dem Kontext des Spielortes es möglich oder nicht möglich sei, da quasi sagen regulär Fußball zu spielen. Das war quasi sagen so seine Quintessenz aus der Pressekonferenz. Das war
Also
schon.
der denkt ja permanent in Superlativen und der sagt ja auch
Ach, wirklich?
so eine wirklich lustige Sache zu dem Elfer von Lok, wo er sagt, dieser Elfmeter war eine Frechheit, weil er war total berechtigt, aber Cottbus hätte so einen Elfmeter niemals bekommen. Also er ist ein Dialektiker vor dem Herrn. Er kriegt das hin, in so einer Aussage drei verschiedene Wendungen zu nehmen. Das ist ja großartig. Und am Ende weißt du gar nicht, okay, was will er jetzt damit sagen, ne? Und dann diese halbe Verschwörungstheorie mit Rostock, da ist ja auch ein bisschen was dran, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, weil kreisweit kannst du natürlich schon auch als ein Projekt aus Rostock verstehen, weil der Investor dort natürlich auch Rostocker Verbindungen hat und der Investor ist auch oder war zumindest Sponsor bei Hansa Rostock und so weiter. Ich meine, das hat schon ein bisschen Hand und Fuß. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal doch recht lustig. Liebe Grüße an Christian Schmidt, welche Rolle manchmal den Schiedsrichtern so zugedacht wird in der Regionalliga. Ganz so schlimm ist es vielleicht dann doch nicht, dass hier überall Verschwörungen gesponnen werden. Aber hier Pele Wollitz ist da jetzt total sensationell unterwegs, finde ich. Und bei dieser superlativen Aussage über Hohenschönhausen muss ich schon sagen, kann ich verstehen, wo das herkommt.
Ja, vielleicht gehen wir auch mal Richtung Hohenschönhausen und kommen dann zu dem Spiel des Spieltags, was vielleicht das abgefahrenste Ergebnis hatte. Denn Hansa Rostock 2 gewinnt zu Hause gegen den BFC. Also die Bifzen gehen in Führung. Wollschläger gleicht aus und am Ende wird das einfach brachial wild. Ich weiß nicht, ob Bastian, du das noch im Kopf hast, um es zu paraphrasieren.
Der ganze Spielverlauf ja auch wieder kurios, weil man muss ja trotzdem sagen, der BFC als Aufstiegsfavorit, auch wenn er zuletzt gefallen ist, tritt an beim Vorletzten, der zwar ein gutes Formtief hat, aber der BFC geht dann natürlich auch artgerecht in Führung und der FC Hansa kann dann zwar ausgleichen, aber gerät dann in Unterzahl und dann hast du ja eigentlich doch wieder den Vorteil auf Seiten des BFC. Das Witzige ist ja eigentlich, dass der BFC dann wieder in Führung geht und dann aber in der Schlussphase nochmal das 2:2 frisst in einer Situation. Und das ist vogelwild, dieses 2:2, das muss man sich angucken, weil der BFC im Prinzip aus einer...
Patrick in Chor, Alter.
Ja, also der BFC kommt ja da aber eigentlich aus einer Pressing-Situation. Ja. Und er kann mehrmals, also der BFC ist in einer Pressing-Situation, kann mehrmals den Ball gewinnen und das schon im gegnerischen Drittel. Du sprichst Patrick Nkoa an. Du musst ihm eigentlich 2-3 Mal den Ball abnehmen. Und einem
aber er macht das so gut. Also ey, ich ja, liebe
es. Natürlich macht das gut, aber der BFC macht es irgendwie auch schlecht bis unglücklich, weil sie kriegen den Typen nicht gestellt und dann gelingt es ihnen, 30 Meter weiter Richtung eigener Strafraum doch noch den Ball abzuluxen. Also Meier hat ja dann kurz den Ball, aber verliert ihn dann sofort wieder. Und dann fällt eben dieses, was wahrscheinlich kaum einer dann für möglich gehalten hätte, weil wie gesagt Hertha in Unterzahl so rum und dann fällt dieses 2:2 und jetzt noch einer drauf, der BFC, weil dann hätte halt eigentlich das Spiel abgepfiffen werden müssen, weil dann wäre mein Tipp auch richtig gewesen, ich hatte 1:1 getippt, aber keiner rechnet natürlich mit diesem idiotischen BFC, der sagt, okay, wir haben jetzt einen Punkt bei Hansa, die haben zuletzt fast alles gewonnen, wir nehmen diesen Punkt jetzt mal mit. Nee, die schicken ihren Torwart mit nach vorne und kriegen es auch noch gebacken, dass sie in der letzten Szene des Spiels, wo quasi die Nachspielzeit ja auch schon abgelaufen ist, kriegen die es hin, bei einer Offensivaktion auf Abseits zu stellen. Und was macht Bethke, der Torwart vom BFC, der am gegnerischen Strafraum steht? Der fängt dann erstmal an zu diskutieren und zu bliblablub. Und was passiert dann natürlich auf der anderen Seite? Hagemoser, der Torwart von Hansa, macht das Spiel schnell, schaltet einfach schnell und um. Und auf einmal ist der Ball eben in der gegnerischen Hälfte und das Tor ist leer. Und Hansa macht nichts anderes als das 3:2, was vielleicht dann auch schmeichelhaft ist, aber irgendwie auch nicht unverdient. Aber es ist doch, das ist doch total kurios, dieses Spiel. Und deshalb gebe ich dir auch recht, dass das irgendwie in jeder Hinsicht spektakulär ist und eine große Überraschung war, auch wie es zustande gekommen ist.
Ja, am Ende ist der BFC jetzt, also vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen einordnen, raus aus dem Aufstiegsrennen, würde ich jetzt mal behaupten, weil eigentlich quasi sagen, neben Energie nur noch der Greifswalder FC wirklich dran bleibt. Nils nickt so leicht. Das ist schon, glaube ich, die Quintessenz dieses Spieltags, dass die Bifzen sind jetzt weg. Also die Niederlage gegen Hansa ist quasi sagen so die Quintessenz des Spieltags, dass sie halt raus sind, während die Greifswalder mit einem durchaus umstrittenen netten Elfmeter mit 1:0 gegen den BHK gewinnen, also quasi sagen so wieder vorne dran bleiben. Also würdest du das ähnlich sehen oder bist du da auch ein bisschen versöhnlicher als ich, gerade weil ich also schon so denke, dass die GFC netterweise noch da oben mitbleiben kann im Aufstiegsrennen?
Naja, Fußball wird ja immer von hinten nach vorne erzählt, ne? So eine 1:0-Auswärtssieg beim BHK. Wenn du am Ende aufsteigst, dann sagst du, ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, natürlich. Wenn sie dann nicht aufsteigen, dann ist es dann so, ja, dann war es halt zu wenig. Das ist ja immer so, zumindest medial. Daher bleibt es abzuwarten. Also der BFC hat sich definitiv verabschiedet, meiner Meinung nach. Jetzt sind es 7 Punkte auf Cottbus. Ich glaube, mit dieser Torwart im gegnerischen Strafraumaktion wollte man nochmal verkürzen. Aber ja gut, ob jetzt 6 Punkte wären oder 7 Punkte, ist jetzt, glaube ich, auch egal gewesen. Daher, ja, sieht lustig aus, aber man kann es irgendwo schon verstehen. Aber jetzt sind sie halt endgültig raus und Greifswald und Cottbus werden sich jetzt nochmal 3 Spieltage ein schönes Duell liefern, hoffe ich doch mal. Ich denke aber, dass Cottbus den längeren Atem hat. Bastian hat es vorhin schon angedeutet. Nicht ganz wie Leverkusen, aber schon Leverkusen-Light. Die Spiele, die sie dann in der Nachspielzeit dann entscheiden, das sind schon nicht wenige und das ist dann, das zeugt auch von Mentalität und von absoluten Willen. Und ich glaube, deswegen wird es Cottbus am Ende auch ziehen.
Und wenn wir jetzt aber schon den Abgesang machen auf den BFC, ich bin nämlich da auch komplett bei euch, die sind raus, ist ja ganz klar. Aber könnt ihr erklären, warum die jetzt auf einmal raus sind? Weil vor der Saison, muss man jetzt auch sagen, die waren die ersten, die aufgerüstet hatten. Die haben richtig gute, vernünftige Zugänge gehabt. Die haben teilweise eine Dynamik und eine Körperlichkeit in ihren Spielen gehabt. Die waren bis vor wenigen Wochen eine, ja, hochgehandelt und es war aus meiner Sicht nicht, hat sich nicht abgezeichnet, dass sie dann am Ende doch so einbrechen. Könnt ihr das erklären?
Ich könnte es probieren, aber also ich bin halt so, dass also sagen wir es ehrlich, dass Greifswald noch oben mit dran bleibt, finde ich eher überraschend, als dass Energie ihre Sache macht. Also Cottbus ist nach der Winterpause das mit Abstand beste Team der Liga. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gequatscht hier und da. Die haben quasi sagen einfach die Qualität, um halt auch genau gegen den VfB vom Südfriedhof, trotz einem 2 zu 3 in der 87. Minute noch mit 4 zu 3 zu gewinnen. Und dann, also deren Konstanz kann ich verstehen. Dass Greifswald nach wie vor da mit dran bleibt, finde ich eher überraschend, dass der BFC halt einfach quasi sagen, hier und da mal ein bisschen einbricht. Das finde ich jetzt irgendwie weniger überraschend, to be honest. Also das es ist halt hier und da durchaus verständlich, dass halt einfach mal so ein bisschen was fehlt in der letzten Konstanz dieses Teams, was quasi sagen auch jetzt, to be honest, in den letzten Wochen durch den Ausfall von Dadaschow und Rea und so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Wäre jetzt so my guess. Ich weiß nicht, Nils schwankt ein bisschen mit dem Kopf und hatte hundertprozentig eine andere Meinung als ich. Und ich bin darauf gespannt.
Ich habe eigentlich gar keine Meinung darüber. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe mir nur gerade gedacht, irgendwie hat Heiner Backhaus am Ende dann doch wohl richtig gemacht. Der geht nicht in die Liga. Dirk Kuhnert nicht. So. Bastian, was denkst du denn?
Ja, also in den vergangenen 7 Spielen nur 2 Siege. Das sagt die Statistik beim BFC und deshalb würde ich schon von einem Einbruch reden, weil sie vorher einfach viel souveräner und viel stabiler waren. Ich habe euch gefragt, weil ich es mir auch nicht erklären kann. Sicherlich kam das eine oder andere dazu. Ich denke, der Trainer ist eigentlich vernünftig. Jörg Kunert, Jörg, hat er den
Dirk.
Vornamen Jörg? Dirk, oh, danke. Also meine, aber Jörg würde auch super zu ihm passen.
Nee,
Jörg Kunert,
der ist schon Dirk.
Holger Kunert, Bernd.
Nee.
Und aber es ist, nein, also ich halte schon auch was von dem Trainer und die haben ja auch eine richtig gute, haben
Der
richtig
wurde
gute
am
Fuß
Samstag schon
gelegt.
fast gefeuert, ne?
Ja, du, das wundert mich jetzt auch nicht, weil ich habe ja gerade gesagt, 2 Siege aus 7 Spielen und du bist eigentlich, vorher warst du vorne dran, aber seit Mitte März geht da im Prinzip gar nichts mehr. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Dafür ist der Kader doch schon zu gut, um sich hier so aus dem Aufstiegsrennen spielen zu lassen. Und richtig erklären kann ich es einfach nicht. Vielleicht waren es die vielen kleinen Geschichten. Es gab ja mal diesen einen Platzverweis von Kunert, wo er zweimal den Ball. Ich muss immer noch lachen über diese Szene. Also eines meiner absoluten Highlights in der Saison kommt in meine persönliche Saisonrückschau, wo er zweimal den Ball gegen die Bande trifft, beim ersten Mal gelb kriegt, dann macht er es einfach nochmal und kriegt gelb-rot. Es sind vielleicht auch solche Disziplinlosigkeiten, die am Ende dann den BFC oder McMordy Hüter diese lustigen gelb-roten Karten, die der gekriegt hat, oder auch roten Karten, zum Teil unnötig. Vielleicht ist so Hot Take, vielleicht ist der BFC einfach nicht reif in seiner ganzen Brutalität, die dieser Verein mit sich bringt, dieses Konzept BFC Dynamo, dieses, da stehen die Altholz im Block und belöffeln dich und ja, rufen den gegnerischen Trainer unschöne Sachen zu. Vielleicht ist auch Karma, aber vielleicht ist, aber nee, ich glaub nicht an Karma. Vielleicht ist es diese ganze Brutalität, die so eine gewisse Stärke natürlich haben kann, aber das kann immer auch umschlagen in gewisse Disziplinlosigkeiten, die dir dann eben das Aufstiegsrennen versauen. Keine wirklich gute Erklärung, aber ja, die bleiben uns jetzt erhalten.
So, wir haben jetzt für gewöhnlich die letzten Wochen immer so ein oben unten geteiltes, wie wir den Spieltag besprechen, gemacht. Diesmal war quasi sagen oben gegen unten Programm, ne? Also der BAK verliert gegen den GFC, die oben mit dabei sind, Hansa gewinnt das Spiel gegen den BFC, was quasi sagen auch oben gegen unten ist. Und dahingehend ist das nächste Spiel, was irgendwie sagen so ein bisschen Relevanz hat für uns, bevor wir quasi sagen unsere Speed-Runde machen, die Partie von Eilenburg gegen Altdienicke. Eine wilde Partie, die mit 3 zu 2 für die Muldestädter ausgeht. Luis bekommt erst einen Strafstoß für sich gesprochen, nachdem er dann einen verursacht. Möbius macht das 1 zu 0, eine ja, wilde Partie von wilden Partien, über die der Spieltag nicht arm. Habt ihr noch was zu der Geschichte zu sagen, außer dass Eilenburg jetzt? Ja. Also Nils freut sich auf jeden Fall, nächstes Jahr endlich wieder in den Gästeblock an der Mulde zu gehen. Das ist quasi sagen, die
Wer nicht?
Quintessenz dieser
Nils geht
Partie.
in die Mulde, genau.
Ja, der wird mit Kopf
Der ist auf jeden
zuerst.
Fall schöner als im Gästeblock. Aber vor sage und schreibe ein Minusrekord von 73 Zuschauern, ne? Muss man auch mal erwähnt haben.
Schlimm.
Wobei, das geht ja jetzt auf einen Tweet zurück von einem Journalisten aus dem westdeutschen Raum, aber der ist ja auch wieder lügt worden, weil das stimmte offenbar gar nicht mit
Nein, aber
73.
also. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, bei Kicker steht 140, aber bei
Ja.
Fußball.de und auch bei Transfermarkt stehen 73. Also
Okay, also ich sag mal so,
muss selbst da gewesen sein.
wenn es 140 gewesen wären, würde ich sagen, echt gut respektabel auch für Altkliniken, dass die 140 da ins Stadion kriegen. 73 ist natürlich desaströs.
Also, okay, wir machen es mal, wenn man mal so kurz Eilenburg auf Platz 15 überholt die Hertha und das
Hallo?
Spiel zwischen Hertha 2
Nein,
und
nein, Moment, Moment.
Viktoria
Ich
müssen wir nochmal
möchte noch
kurz.
kurz was über dieses Spiel sagen. Also das
Okay,
möchte ich schon
gerne.
sagen, weil tut mir leid, ja, wie niederträchtig und wie charakterlos kannst du sein, Altklinike? Ja. Und ganz ehrlich, sorry, es ist, also es fällt mir schwer, diesen Verein, diesen Fußball und die Fußballer, die dort spielen, zu respektieren. Du spielst zu Hause gegen Einburg und ja, meinetwegen hast du, Ostsport, 12 zu 4 Torschüsse, du hast 70 zu 30% Ballbesitz, okay, alles in Ordnung. Natürlich verlierst du auch mal ein Spiel, wo du überlegen bist, aber doch nicht so und doch nicht das. Und warum stellen wir uns da jedes Jahr hin und lassen uns 4 zu 0 von denen verprügeln?
Die,
Klar, muss ich jetzt, das, da,
die machen nur die relevanten Sachen gegen
ja,
uns. Ja.
genau, die machen nur die relevanten Sachen. Und dann halt gegen Eilenburg zu Hause zu verlieren, bei allem Respekt, das ist die Höchststrafe für so eine verkappte Drittligatruppe, die doch sind. Und für mich ist es einfach nur noch charakterlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist charakterlos. Du kannst 10-mal Marvin Poirier haben, aber du kriegst dann die Leistung nicht auf den Platz. Wie gesagt, ich möchte nicht respektlos sein gegenüber Einbock. Ich habe hier oft genug was über die gesagt. Ich finde, dass alle Achtung, was die da leisten dieses Jahr, das ist wirklich sehr respektabel. Und dort in Altklinike zu gewinnen, haben wir auch schon mal geschafft, passiert aber nicht so oft. Und das, aber
Wir
ganz ehrlich,
haben mal in der Klinik
wir
gewonnen.
haben auch mal 3 zu 2 dort gewonnen. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, oder so.
Okay.
Und dann kamen diese beiden 0 zu 4. War das 2 0 zu 4 eigentlich? Gefühlt 2 0 zu 4,
Waren
Nils
es nur
nickt.
zwei? Also Nils nickt gerade so. Ich
Also
glaube, es waren
auswärts
mehr
waren es
als.
204, glaube ich, oder? Also zumindest auswärts. Zu Hause haben wir,
Genau.
glaube ich,
Also
immer
im Jahn-Sport
3-0,
Park habe ich
2-0.
zweimal, hab ich, einmal 0 zu 4 wahrgenommen und einmal eins von zu Hause aus gesehen. Not sure anymore. Ja.
So, und dann, wir haben aber vor 2 Jahren dort mal 3 zu 2 gewonnen. Da hat der hochgeschätzte Alexander Buri mal ein Kopfballtor gemacht. Habe ich alles noch vor mir, ich war da und das war toll, tolles Erlebnis. Aber das ist halt Altklinike. Die sind immer mal gut für so einen random Auftritt, wo du denkst, okay, die geben sich selbst auf. Und hier noch ein Satz zur Erlklinik, dann höre ich auch wirklich auf. Der Trainerwechsel hat sich dort einfach mal überhaupt nicht bezahlt gemacht. Die hätten auch weiter mit Carsten Heine machen können. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich glaube, in diesem Verein ist grundsätzlich irgendwas kaputt. Das ist die Kaderzusammenstellung. Da guckt jeder auf sich. Die einen sind sicherlich schon mit ihrem Kopf bei irgendeinem anderen Verein, wie so ein Kubilanski, der einfach mal so kurz kommt und dann auch wieder geht. Und so wird es jetzt auch wieder sein. Aber das ist völlig egal, weil du kannst sicher sein, im nächsten Jahr wird irgendwie wieder ein abgehalfter Drittligakicker oder Zweitligakicker dort aufschlagen. Irgend so ein spektakulärer Name, wo wir alle sagen, oh, was ist denn da los? So ein Boubacar Sanogo in Jung. Und das wird alles wieder passieren. Und mich nervt das einfach nur noch total. Und deshalb ist auch schön, dass die da mal verlieren. Das ist die Höchststrafe, gegen Einburg zu Hause zu verlieren. Als Altklinike, nichts gegen Einburg, aber als Altklinike, das ist die Höchststrafe. So, diesen Punkt wollte ich jetzt mal machen, das war mir wichtig.
Du hast gerade sehr, sehr emotional auf jeden Fall sehr, sehr viel gesagt. Ich mag auf jeden Fall noch eine Mannschaft mal wieder kurz hervorheben, denn Viktoria Berlin gewinnt mit 3 zu 2 gegen Herthas Zweite, die inzwischen auf Platz 16 abgerutscht ist und eigentlich quasi sagen, nur glücklich sein kann, dass sie nicht absteigt, weil quasi sagen, es mit dem BRK und Hansa 2 noch zwei wirklich deutlich schlechtere Mannschaften gibt. Aber Viktoria wieder mit 3 Toren bleibt sozusagen auf Platz 4 oben dran. Darf man nach wie vor nicht ganz gänzlich verschweigen, würde ich jetzt mal kurz in den Raum schmeißen, denn die Viktoria haben wir vor der Saison alle krass unterschätzt. Die sind schon ganz, ganz, ganz gut unterwegs, würde ich bald behaupten. Während Bastian nickt, guckt Nils ein bisschen kritisch. Hast du was gegen die Viktoria in der Hand?
Nein, gar nicht. Ich dachte nur gerade so, wenn Bastian fragt, was beim BFC zum Absturz geführt hat, frage ich mich schon die ganze Saison, was da eigentlich so, ja, die Mannschaft halt so hochhebt, weil rein von den Kadernamen her ist da kein, also im Vergleich zur Altklinike, kein wirklicher Superstar. Es war natürlich mal bei Viktoria Berlin anders, muss man auch sagen. Ich glaube, die haben da ein bisschen draus gelernt und setzen viel auf die eigene Jugendarbeit. Aber es liest sich einfach nicht so, dass die Väter sind, finde ich. Und ich verstehe, also vielleicht habt ihr eine Antwort. Ich finde es sehr, sehr überraschend immer noch, dass sie da stehen.
Falcao. Wäre jetzt mein. Oh, Bastian, was er sagt, nein. Also, der hat schon sehr, sehr viel Einfluss auf diese Positionierung, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber vielleicht machen wir das mal so in Gänze, wenn wir diese Saison Revue passieren lassen. Über eine Mannschaft mag ich gerne noch ein bisschen reden, weil ich nämlich letzte Woche ja, habe ich Zuschriften bekommen von der Saale aus dem Paradies, weil ich Jena bisschen ja kalt gemacht habe. Also ich meinte, dass Henning Bürgers Übernahme des Vereins nicht dazu geführt hätte, dass irgendwie eine Spielidee zu sehen sei. Hab dann jetzt am Wochenende die Partie zwischen Zwickau und Jena in Gänze gesehen und mag nach wie vor dabei bleiben, dass ich von Jena wenig, 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 wenig halte.
Das gibt Leserbriefe, mein Lieber.
Ja, ich freue mich drauf. Aber es ist in Gänze, ist, also der Sieg des FCC gegen den FSV, der war schon durchaus verdient, weil sie ja die bessere Mannschaft waren und sie sind ja nach wie vor eine der besseren Mannschaften dieser ganzen Liga. Also vor allem mit Elias Löder, der MVP dieser Saison vielleicht mit ist. Das war schon gut, aber nicht wirklich besser als Zwickau. Die hat aber auch nicht so geilen Fußball spielen. War durchaus unterrascht vom Auftritt des FCC und bin auch irgendwie nach wie vor nicht so ganz der Mega-Fan dieses Fußballs, den die spielen. Ich weiß nicht genau, wie viel ihr davon gesehen habt, aber Jena macht mich jetzt nicht so an. Bleibe ich dabei.
Also ich habe auch recht wenig gesehen von diesem Spiel und ich glaube schon die ganze Saison nicht so viel Jena. Ich glaube, das letzte war das Derby, was ich gesehen habe. Und wenn man so die Highlights guckt, denkt man immer so ein bisschen, die Taktik ist, Elias Löder den Ball geben und dann mal aufs Beste hoffen. Das klappt aber auch ganz gut, muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja, der kann es halt, ne?
Ja, ich frage mich nur, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Würde mich überraschen, wenn er bleibt. Ich denke mal, da geht's dann, ich glaube, er führt zum Trainer, geht nach Aue oder sowas. Und dann kann man mal in Jena gucken, was man dann macht. Ich weiß auch nicht, ob Henning Bürger noch über die Saison hinaus jetzt weitermacht. Ich kann es mir eigentlich auch fast wieder nicht vorstellen. Dann ja, steht man da eigentlich so ziemlich wieder mit einem leeren Konzept da. Aber dieses Spiel, du hast schon gesagt, es war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften, aber das haben sie schon verdient gewonnen. Und vollkommen zu Recht die rote Karte für den Polizisten MPZ.
Oho, du sagst das jetzt hier so ein bisschen sarkastisch und auch neckisch daher, aber ich kenne ihn jetzt nicht als unfairen Spieler, oder?
Also das Ding ist, dass das, also generell war die ganze Partie geprägt von durchaus vielleicht ein bisschen komischen Schiedsrichterentscheidungen. Also sowohl der Elfmeter für Jena, es war halt so ein klassischer Jena-Elfmeter. Also da gehen beide zum Ball und auf einmal zeigt er auf den Punkt und musste nicht geben. Die rote Karte für Zimbo ist auch, weiß nicht genau, ob die halt einfach gegeben werden muss, zwangsläufig. Also da kann man sich auf jeden Fall im Paradies nicht beschweren über die Entscheidung des Schiedsrichters, sowohl was den ersten Strafstoß als auch die rote Karte betrifft, würde ich jetzt mal behaupten. Weiß nicht, ob du
Da
das passt
schlägst du
gerade.
jetzt in die Kerbe von Zwickau-Trainer Rico Schmidt,
Ja, Rego ist meiner.
der die schlechteste Schiedsrichterleistung der Saison da gesehen hat, glaube ich. Ich bin immer vorsichtig mit solchen Superlativen, muss ich ganz ehrlich
Du
sagen.
hast die Pressekonferenz von Pele Wollitz nicht gehört.
Okay, der hat wahrscheinlich auch die schlechteste
Ja.
Schiedsrichter,
Alle
weil der
50, 50
Schiedsrichter.
Entscheidungen wurden gegen Cottbus gepfiffen.
Ja, und weil der Schiedsrichter einen Block, einen Elfmeter gegeben hat, der völlig berechtigt gewesen ist, aber den Cottbus nie bekommen hätte.
Der
Ich
Elfmeter
mag
war in
das.
Ordnung, aber sonst waren alle 50, 50 Entscheidungen gegen.
Ich finde das auch immer schön, wenn Trainer sagen, also jetzt auf der Metaebene, ich finde das schön, wenn Trainer sagen, 50-50 Entscheidungen alle gegen uns. Ich finde das immer toll, weil wie man da so messerscharf das dann so analysiert und dann natürlich auch so pseudoneutral und so weiter. Und hier auch Rico Schmidt, ich habe den, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Elfmeter habe ich gerade nicht vor Augen. Ich habe nur noch das Interview vor Augen, wo er sich gerade über diesen
Da
Elfmeter aufgeregt hat.
springen beide Leute mit offener Sohle Richtung Ball. Also quasi sagen, das ist halt wirklich eine klassische 50-50-Entscheidung, quasi sagen, wo beide mit offener Sohle Richtung Ball gehen. Also eigentlich pfeift er das gar nicht. Und dann entscheidet er quasi sagen, auf Strafstoß für Jena. Also das ist
Okay.
schon wild, finde ich. Also.
Da will ich jetzt nicht dagegen argumentieren, aber die rote Karte ist für mich, und da bin ich bei Nils, ganz klar eine rote Karte. Ich bin ja hier, glaube ich, einer der Letzten, der diese reine Lehre vertritt. Wenn du irgendwie von hinten in die Beine ohne Ball, das ist für mich immer rot. Oder auch von halb hinten, also seitlich hinten, das war Zimbo. Und deshalb meine ich das vorhin. Für mich eigentlich gar nicht so ein unfairer Spieler. Er hat es nicht so nötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich überrascht. Aber eine ganz klare rote Karte. Brauchst du überhaupt nicht diskutieren, Rico
Aber
Schmidt, hier nach Hause?
kurz, Nils, findest du das auch klar? Klar rot? Also ich bin da völlig mit so einer, da gibt's halt gelb, höchstens.
Nee, ich finde dadurch, dass er ihn schon noch dann auch an der Wade trifft mit der offenen Sohle und auch aufgrund dessen, dass es einfach auch mit unnötig war, dass er nochmal so eingegangen ist im Mittelfeld, finde ich da rot schon okay. Und er ist nicht ganz als unfairer Spieler bekannt, aber es war jetzt nicht seine erste rote Karte in seiner
Okay.
Karriere. Aber sag mal so, er hatte auch schon zwei rote Karten aufgrund von rassistischen Vorfällen, aber das ist dann ein anderes Thema.
Ist ja auch ein Mitarbeiter der sächsischen Polizei. Also jetzt,
Ja,
ja, das will ich
muss
jetzt
ja
hier
ewig
nicht
bewahren.
bewahren.
Das habe ich mir gerade gedacht, Bastian.
Wollte man noch sagen dürfen.
Gut. Danke für die Einordnung.
Eine Partie haben wir noch auf meinem Zettelchen stehen, und zwar ist das das 5:2 von RWE gegen Luckenwalde. Also quasi sagen, bleiben wir in Thüringen. Energie. Quatsch, nein, Energie, oh mein Gott, RWE.
Turbine.
Ja, Turbine Erfurt geht mit 3 zu 0 in Führung. Ein bisschen überraschend in Anbetracht des Spielverlaufs, weil eigentlich nach dem 1 zu 0 der Ball auf Luckenwalder Ebene liegt. Luckenwalde kommt dann auf 2 zu 3 heran und auf einmal sind die Brandenburger wirklich in der Partie drin. Und dann fällt in der letzten halben Stunde quasi sagen, gibt es nur noch Wechsel. Also so Christian Flath, der eigentlich mitten dabei ist, jetzt quasi sagen, fast auf den Ausgleich zu spielen, wird ausgewechselt, muss humpelnd vom Platz getragen werden. Ich glaube, dass in der Partie zwei Spieler, die eingewechselt wurden, wieder ausgewechselt wurden aufgrund von Verletzungen. War wirklich eine wilde Schlussphase. Luckenwalder hätte vielleicht einen Punkt verdient gehabt, verliert aber im Endeffekt doch deutlich. Und Erfurt gewinnt nach 8 oder 9
zehn.
Nach 10 Spielen endlich mal wieder. Hätten sie to be honest nicht verdient gehabt, weil eigentlich Luckenwalde schon über weite Teile der Partie die bessere Mannschaft war. Also ich fand das beachtlich, wie gut die Brandenburger da halt einfach quasi sagen so, die das Spiel gestaltet haben. Und wie gesagt, also hätte Christian Flath nicht irgendwann in der 60. Vom Platz gemusst, hätte ich gedacht, okay, die gleichen gleich aus. Das war schon nett.
Und es gab ja auch die große, eigentlich vereitelte Ausgleichschance, weil beim Stand von 3-2, wo sich Luckenwalde wieder dran rangekämpft hätte, gibt es so eine Szene im Strafraum der Erfurter, wo du eigentlich auf den Punkt hättest zeigen können, ja, weil Starzev da auf den Fuß steigt seines Gegners. Und deshalb ist es schon ein bisschen bitter, muss man ganz ehrlich sagen, für die Luckenwalder, dass dann im Gegenzug die Erfurter noch 2 Tore schießen. Aber ich hatte noch eine andere Notiz mir gemacht, nämlich, dass ich bei diesen einzelnen Torszenen und die halt eben auch zu Toren geführt haben, der Erfurter, so einen Ansatz wieder erkannt habe von diesem Furor der vergangenen Saison bei den Erfurtern, wo sie diesen Überfallfußball gespielt haben. Und wahrscheinlich ist Luckenwalde, Hot Take, der letzte Gegner, wo das noch funktioniert, weil die einfach blind nach vorne stürmen und dann fressen die halt auch 5 Tore von Erfurt, währenddessen alle anderen wissen, okay, wir wissen jetzt, wie wir die zu nehmen haben, wir machen hinten dicht und dann geht das Spiel 1-1 aus und dann wird alles
aber
gut.
Was man nicht so ganz vergessen darf, Erfurt ist hinten einfach quasi sagen, also die haben in der Partie, da sind quasi sagen alle Innenverteidiger ausgefallen, da haben die quasi sagen Außenverteidiger nach innen gezogen. Die hätten die ganze Kiste auf jeden Fall auch verlieren dürfen, schrecklich können. Da gibt's hinten auf jeden Fall nach wie vor richtig, richtig krasse Abstimmungs- und Besetzungsprobleme, die nicht zu vernachlässigen sind, so in Gänze. Also Erfurt, wenn die jetzt nächste Saison, also die stehen jetzt auf Platz 11 und das liegt vor allem daran, dass sie halt vorne gut sind. Aber hinten ist das eine riesig große Löcherkiste. Sagt man das? Weiß gar nicht. Nils, vielleicht hast du das auch ein bisschen wahrgenommen.
Löchrig wie ein Schweizer Käse, kann man sagen, ja. ich verstehe, was ihr meint, dass Luckenwalde nicht so viel schlechter war. Man muss aber auch sagen, wir haben den Sieg auch, das Spiel hergeschenkt, diesen Sven über den Federn, das 1-0 beispielsweise, ähnlich zu dem 1-0, was wir gegen Luckenwalde gemacht haben. Der Rückpass kommt einfach zu kurz, der Keeper steht weit vor dem Tor, jemand spritzt dazwischen, schiebt ins leere Tor ein. Und auch das, ich meine, das war das 4-2 nach dem langen Ball von Starzev über gefühlt 70 Meter. Einer verlängert den Ball unglücklich, dann kommen alle nicht mehr hinterher, weil die 40 Meter vom eigenen Tor stehen, warum auch immer. Ich frage mich ein bisschen so, Michael Braun, ich schätze ihn noch schon als einer der Trainer mit viel Kompetenz und mit Prinzipien ein, im Gegensatz zu Pele Wallace oder anderen. Aber,
okay, Entschuldigung, ich muss gerade Bastians Handgeste kurz interpretieren.
Das kommt zurecht. aber ich verstehe nicht so ganz, dass man Luckenwalde an dieser Spielweise festhält, weil sie schon zu einigen Gegentoren die Saison geführt hat und auch so in diesen Spielen und dadurch verliert man das halt dann auch höher, als es hätte sein müssen.
Ja, aber vielleicht war dieses Spiel auch einfach das absolute Spiegelbild zu dem Spiel, was wir an diesem Spieltag geliefert haben, wo sich zwei Mannschaften defensiv auf den Füßen gestanden haben, was absolut unansehnlich war, währenddessen Erfurt und Luckenwalde beide ihr Heil in der Offensive suchen und dann kommt halt auch mal sowas raus, ja. Lass ich auch jetzt mal so im Raum.
Haben sie aber auch nichts von kaufen, also Luckenwalde.
Ja, nee, aber ich meine, sie steigen nicht ab, sie halten sicher die Klasse, sie spielen erfrischenden Fußball und das muss man ihnen ja jetzt auch lassen. Sie spielen vor allem mutigen Fußball und die haben eine klare Idee. Natürlich, wenn man jetzt gemein ist oder es nicht so gut meint mit dem Sportfreund Braune, dann kommt man zu dem Schluss, der hat nur eine Idee und die zieht er durch bis zum bitteren Ende, auch wenn es vielleicht nicht angebracht ist.
Also rein hypothetisch, wenn wir jetzt quasi sagen hier, also ne, wenn jetzt Hansa Rostock 2, sie haben jetzt 9 Punkte Rückstand auf Luckenwalde und Luckenwalde hat nur um ein -8 besseres Torverhältnis, auf Hansa. Also sie sind noch nicht safe. Just saying.
Sie sind noch nicht abgestiegen, weil Hansa Rostock, die erste Mannschaft, wahrscheinlich auch noch auf dem Aufstiegsplatz oder sowas kommen kann. Nein, gut, diese Diskussion kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz, ne? Also die für die Hertha-Amateure sieht's, ich sage immer Hertha heute, sorry, für die Hansa-Amateure, für die zweite Amateure, für die zweite Mannschaft, für die U23 von Hansa sieht es in doppelter Hinsicht nicht so gut aus.
Empor Rostock, 1963, 64. Die BSG Chemie ist im Aufstiegsrennen und Nils übernimmt.
Nach neunjähriger Verbannung in die Bedeutungslosigkeit war Chemie 1963 plötzlich wieder da. Zehntausend Chemiefans feierten den Rest von Leipzig und Alfred Kunze, der mit diesem Erfolg selbst zur Legende wurde.
So, eine Truppe noch. Wer ist eine Truppe da?
Männer. Mein Herz ist im tiefen Grund und dann
hier da muss man mal gehen, alles gut.
Und wir kommen lustigerweise zum 18. Spieltag. Denn, also wer letzte Woche aufgepasst hat, wer weiß, wir sind eigentlich am 24. Spieltag. Aber irgendwie hat der Verband hin und her getauscht und irgendwie findet halt dann der 18. Spieltag am Ende Mai statt, Ende April statt Anfang März. Aber jedenfalls empfing man den SC Aufbau Magdeburg, einer der Vorgängervereine des ersten FC Magdeburg. Wir haben das schon mal in der Folge oder beziehungsweise beim Hinrundenspiel etwas genauer erläutert. Und auch hier wurden wieder einige Zuschauer in den Georg-Schwarz-Sportpark gezogen. 20.000 an der Zahl kann man sich heute natürlich gar nicht mehr vorstellen, aber der heutige AKS bricht aus allen Nähten und das vollkommen zu Recht, denn durch Wolfgang Beder in 11 Minuten geht die BSG Chemie in Führung. Und ich möchte kurz die Fugu zitieren. Also man muss noch was einschieben. Stendal hat gegen den Verfolger Empor Rostock gespielt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Tabellenführer Empor Rostock. Und Jakob Stendal hat mit 2:1 gewonnen, damit natürlich der BSG Chemie einen riesengroßen Gefallen getan, denn damit ist die BSG Chemie der Tabellenführer in der DDR-Oberliga. Und die FUBU titelte mit: Chemie Leipzig hat sich für die Tabellenspitze erkämpft. Wie Chemie siegte, das war gekonnt. Das begeisterte Leipzigs Fußballanhang, der wie vor Jahren die Ränge des Georg-Schwarz-Sportparks bis auf den letzten Platz füllte. Die Magdeburger Abwehr stemmte sich zwar mit aller Macht und Kraft diesem wuchtigen, drangvollen Leipziger Angriffsspiel entgegen, kämpfte geradezu aufopfernd, um Treffer zu verhindern und ging doch unter. Untergehen ist natürlich ein hartes Unterfangen bei einem Spielstand von 1:0. Muss aber auch sagen, dass Magdeburg laut Statistik nur 4 Torschüsse hatte, die BSG satte 17. Beste Mann auf dem Feld war laut FUBU Klaus Lisiewicz, der zwar nicht an dem Tor beteiligt war, was Dieter Scherberl vorbereitet hat für Wolfgang Beder, der mit einem wunderschönen Kopfball-Aufsitzer aus 7 Meter traf. Allerdings hätte die BSG Chemie auch noch nachlegen können, verpasste dies aber. So oder so hat es gereicht, um die Tabellenführung wieder zu übernehmen. Wie gerade gesagt, Empor Rostock verfehlt bei Lok Stendal, rutscht von Platz 1 auf Platz 2, die BSG Chemie in Platz 1 mit 31 zu 17 Punkten, Rostock mit 30 zu 18 Punkten. Auf Platz 3 übrigens auch noch mit Meisterschaftschancen der SC Leipzig, der Sportclub, der heutige Verein aus Probstheida mit 29 zu 19 Punkten. Also theoretisch können 2 Spieltage vor Schluss und noch 3 Mannschaften Meister werden. Eine unfassbare Spannung, die ihr sicherlich kaum noch aushalten könnt. Aber ihr müsst euch natürlich noch 2 Wochen gedulden, denn erst dann gibt es die Meisterschaftsentscheidungen. Aber bis dahin, ja, die BSG Chemie ist wieder Spitzenreiter.
Ja, während alle möglichen Menschen, die die Oberliga-Saison 63, 64 vielleicht schon mal nachgelesen haben, gibt es noch eine Saison, die offen bleibt, weil die Oberliga-Saison 2024 nicht entschieden ist. Und Bastians neue Rubrik, die ich beinahe fast vergessen hätte, jetzt doch noch einmal Gehör findet. Und Bastian klickt, klickt, klickt oder weiß auch schon, wer jetzt der nächste Gegner der BSG Chemie in der Regionalliga wird, weil die Oberliga ja zumindest im Süden eine Vorentscheidung gefunden hat, würde ich jetzt mal sagen. Aber Bastian, erzähl mir.
Ja, vielleicht verrätst du nicht zu viel, weil tatsächlich ist in der NUFV Oberliga Süd, auf die wir jetzt jede Woche blicken wollen, genauso wie die NUFV Oberliga Nord, ja, etwas passiert, was ein absolutes Novum ist und was schon, ja, in dieser Saison zumindest, also hat zumindest für diese Saison einen sensationellen Charakter, denn der Bischofswerda FV, den ich hier in der vergangenen Woche noch so gelobt hat, trainiert von Frank Rietschel, hat seine erste Saisonniederlage einstecken müssen. Und zwar hat Bischofswerda, ärgster Verfolger von Tabellenprimus VfC Blauen, 1:3 verloren gegen die zweite Mannschaft vom 1. FC Magdeburg, die natürlich auch nicht zum ersten Mal gegen den Ball treten, sondern genau wissen, was sie da tun. Aber trotzdem war das schon ja überraschend, weil der BFV 1:0 in Führung gegangen ist und dann aber noch 3 Gegentore zu Hause frisst gegen Magdeburg 2, die auf Platz 4 stehen. Und für den Bischofswerda FV ist das, Jonas sagt, die Vorentscheidung, zumindest die erste Niederlage in dieser Saison. Und das führt auch dazu, dass ja der BFV eben 0 Punkte gesammelt hat an diesem Spieltag und der VfC Blauen ja ein bisschen erfolgreicher unterwegs war. Der hat nämlich seine Pflichtaufgabe beim zugegeben Tabellenletzten SV Arnstadt souverän gelöst und 2:0 gewonnen. Das musst du dann natürlich machen. Und so bietet sich jetzt folgende Tabellensituation. Blauen erhöht auf, und wir stehen 5 Runden vor Schluss, einen Vorsprung von 4 Punkten. Also da ist noch alles drin, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man die bisherige Performance der Blauner anguckt, die sich ja wirklich nur 2 Unentschieden und 3 Niederlagen geleistet haben in dieser Saison bei 20 Siegen. Da denkt man jetzt, ja, die nächsten 5 Spiele muss sich der BV schon ganz schön anstrengen. Ob das noch was wird, ich weiß es nicht. Insofern, ja, halbe Vorentscheidung gefallen. Ja, etwas offener, zumindest ist da noch keine Vorentscheidung da. Naja, ich weiß es nicht, aber wenn wir in die Nordoberliga gucken, da sieht es dann doch etwas, es sieht schon auch ähnlich aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich lege mal los, wir hatten ja in der vergangenen Woche analysiert, Lichtenberg 47 ist der ärgste Verfolger von Hertha Zehlendorf. Lichtenberg hat ein Spiel mehr, aber 2 Punkte Rückstand. Das hat sich an diesem Spieltag, ich spoilere, nicht verändert. Aber Lichtenberg hat eine ganz eindrucksvolle Performance beim drittletzten abgeliefert, beim 14., dem Rostocker FC. Nämlich am Samstag gab es einen 8:0 Auswärtssieg an der Küste. Muss man erstmal hinkriegen. Und wie es dann halt so ist, Hertha Zehlendorf war dadurch unter Druck, musste nachlegen. Am Sonntag trat bei der TSG Neustrelitz an, Tabellenachter. Und ja, gewann 1:0 mit dem Minimalergebnis. Das sind diese Ergebnisse, ähnlich wie Greifswalder FC an diesem Wochenende. Das sind, glaube ich, die Ergebnisse, die du dann halt ziehst oder die du dann halt genau erreichst, wenn du oben stehst. Und das reicht ja eben auch. So hält Hertha Zehlendorf die Lichtenberger auf Abstand, nämlich besagte 2 Punkte bei einem Spiel weniger. Also virtuell sind es möglicherweise sogar auch 5 Punkte Vorsprung bei. Wir haben hier noch, also die Zehlendorfer haben 23 Spiele, die Lichtenberger haben 24 Spiele. Insgesamt werden 30 gespielt, also Lichtenberg hat noch 6 und die Zehlendorfer noch 7. Da ist noch ein bisschen zu gehen, aber das wird nicht einfach für Lichtenberg, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier gucken wir vielleicht auch noch ganz kurz auf die Verfolger, weil das ist ganz interessant. Da gab es nämlich am Wochenende die Neuauflage des Berliner Pokalfinales vom vergangenen Jahr. Sparta gegen Maccabi Berlin. Es gab einen 3:1 Heimsieg für Sparta, die auf 3 stehen, Maccabi auf 7. Und noch kleiner Fun Fact, dieses Spiel gibt es jetzt gleich am 1. Mai noch einmal, nämlich im Halbfinale des Berlin-Pokals. Da stehen sich beide Mannschaften wieder gegenüber. Mal sehen, wie es dann ausgeht. Das Pokalfinale im vergangenen Jahr hat ja Maccabi gewonnen. Und das wär's von dieser wunderbaren kleinen neuen Rubrik. Wir schauen in die Oberliga und müssen uns aktuell einstellen auf den VfC Blauen und Hertha Zehlendorf.
Okay, gut, das wäre meine Frage gewesen, als quasi sagen. Also du als jemand, der die Oberligen jetzt seit kurzem intensiv verfolgt. Sieht schon nach Plauen und Hertha Zehlendorf aus? Oder denkst du, dass sich da noch irgendwie vielleicht was drehen könnte, dass quasi sagen, Bischofswerda oder Lichtenberg noch vielleicht das drehen und also im Endeffekt, es geht um 4 Vereine, ne? Das kann man schon mal so festhalten. Meinst du, dass da noch vielleicht sich was dreht oder es bleibt so, wie es gerade ist?
Ich möchte jetzt natürlich nicht die Spannung hier rausnehmen, weil bis in die vergangene Woche war es schon noch sehr eng, fand ich. Und aber die Oberliga ist ein bisschen anders als die Regionalliga, meine Einschätzung. Da sind die Spitzenmannschaften schon ein ganzes Stück weg von den Mittelfeldmannschaften, vor allem den Mannschaften.
Ich habe auch quasi sagen, wenn du das so erzählst, so ein bisschen ein Déjà-vu von Chemie gegen damals gegen Halberstadt war das einmal und das zweite Mal gegen Luckenwalde. Mhm. Also quasi sagen, so diese Doppelspitze, die genau. Da so durchzieht.
Ja, also es sind hier schon 4 Vereine, je 2 pro Liga, die durch die Liga durchrauschen. Und da ist natürlich auch ein Vorsprung von 2, 3 oder 4 Punkten schon eine ganz schöne Wucht, weil du die erstmal aufhören musst. Die in Führung liegende Mannschaft muss sich da schon ein paar Aussetzer leisten. Zeichnet sich aktuell nicht ab, aber wir werden das weiterverfolgen.
Ja, es war am Wochenende schon so ein, also gerade im, was haben Sie, nee, im Süden, wo auf einmal Bischofswerda das erste Mal nach Ewigkeiten verliert und dann auf einmal schon sehr, sehr anders aussieht, als es vorher so wirkte. Von daher wäre ich da jetzt noch nicht so ganz, also für mich, in so einer Finalentscheidung. Ich habe ja schon mal hier gedroppt. Ich wäre auf jeden Fall eher Fan davon, dass Plauen aufsteigt als Bischofswerda. Aber who knows? Und was im Süden, Quatsch, im Norden passiert, das ist auch schon, kann dies, das, jenes. So. Also es sind die beiden Vereine. Ich hätte lieber natürlich Lichtenberg, aber Zehlendorf kann auch nochmal stolpern. So. Who knows? So, danke für deine Oberliga-Expertise, lieber Bastian. Nils macht jetzt mal sein Handy auf und berichtet über die Kicktipp-Runde. Vor allem bei den Frauen bin ich sehr, sehr erpicht.
Das dachte ich mir doch. Dann starten wir auch direkt damit, würde ich sagen. Denn da gibt es 2 Spieltagssieger und einer davon sitzt hier moderierend in unserer Runde. Jonas mit 14 Punkten und Rudi auch Teil dieses ganzen Konstrukts, chemisches Element. Liebe Grüße, die mit 14 Punkten, beide Spieltagssieger haben jetzt die Platzierung 20 und 29 inne. Ansonsten die Top 10 auf Platz 1, Rena, ich mit demselben Punktanzahl auf Platz 2 mit 10 Punkten diesen Spieltag, also ich hole mir das Ding noch, würde ich sagen. Auf Platz 3 Hanseat, Platz 4 Tommy, Platz 7 Vicky, Platz 6 Erna, Rossi, Schlotti, Chemie Peter auf 7, 8 und 9 und auf Platz 10 Mine, punktgleich mit Hajo. Ulla übrigens abgerutscht auf Platz 15, möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, wenn wir schon etwas schadenfroh sein dürfen. In der Runde der Regionalliga Nordost ist Spieltagssieger der Robi geworden mit 17 Punkten, macht 13 Plätze gut und steht auf Platz 53. Auf Platz 1 unverändert Max mit 8 Punkten Vorsprung. Also es ist noch nicht ganz entschieden, da geht noch was. Orban und Kokel dahinter auf Platz 2, Fichte auf Platz 3, Prosi auf Platz 4, Paul Ilicic 64, Robinho, Orakel, Krake auf Platz 5 bis 8. Platz 9 hat sich BFCD geholt, der jetzt mal wieder in die Top 10 gesprungen ist, aber am Anfang der Saison immer weit oben dabei. Und auf Platz 10 Prinz Poldi geteilt mit Anaton. Bastian auf Platz 18 mit 6 Punkten diesen Spieltag, 2 Punkte vor Lochi auf Platz 19 mit 10 Punkten diesen Spieltag. Ich mit 11 Punkten diesen Spieltag auf Platz 23 und Jonas hat...
Ich bin auf Platz 96 immer noch dabei, aber bin
konstant.
Ja, konstant scheiße. Ja.
Wie der Berliner AK.
Ja, dann kommen wir zu unseren Medientipps ganz am Ende unseres Formats. Und ich weiß nicht, Bastian, hast du einen Medientipp?
Das ist schön, dass man mir halt jedes Mal zutraut, dass ich keinen habe.
Ist auch nicht unberechtigt, ne?
Ja, das ist nicht unberechtigt. Diesen Ruf habe ich mir hart erarbeitet, aber ich versuche das natürlich zu vermeiden. Insofern, ja, ich habe einen Medientipp. Go for it. Okay.
Ja, go for it.
Ich mache hier ein Motto-Doppel-Medientipp. Und zwar herzlichen Glückwunsch an die Alemannia aus Aachen zum Aufstieg, weil mit der Alemannia aus Aachen steigen auch Nazis in die dritte Liga auf. Das ist super. Und deshalb oder nicht, ja. Und deshalb empfehle ich euch verschiedene Veröffentlichungen zu den rechtsextremen Umtrieben im Umfeld der Alemannia, die ja auch eine erstaunliche Nähe zur Vereinsführung aufweisen. Und irgendwie gibt es da ja auch einen ganz komischen Trainer. Aber ich ist jetzt egal. Und
wen meinst du jetzt genau?
Nee. Also ich wollte es hier auch überhaupt nichts andeuten. Und wo denkst du dir jetzt hier hin? Ein Text, den ich empfehle, der ist leider hinter einer Paywall. Aber wenn man sich bestimmter Archivdienste bedient, dann kann man den auch so lesen. Und das ist ein Text in Zeit online, die Alemannia und die Brandmauer. Es gibt aber ganz viele Medien, die sich zuletzt dieses Themas angenommen haben. Auch ein sehr langer Text online bei 11 Freunde. Falls da jemand ein Abo hat, können wir ja alles irgendwie auch verlinken. Und aber ich empfehle hier diesen einen. Und ich mache jetzt gleich noch in Ergänzung, weil das ist ja ein Doppelthema-Medientipp, den ich hier habe, noch einen bemerkenswerten Text, den ich in der Schweiz gefunden habe, wo es um den Chemnitzer FC geht, die ja irgendwie das Alemannia Aachen des Ostens sind oder so. Oder nee, vielleicht nicht ganz, ne, weil die versuchen sich ja schon auch ein bisschen zu lösen oder etwas mehr zu lösen. Genau darum geht die Geschichte, die ich gefunden habe in der Schweizer Wochenzeitung WOTS. Kannte ich vorher noch nicht, ist aber auch so ein linkes Projekt. Und die ist überschrieben mit, wie werden wir die Nazis los? Und die finde ich ganz schön. Die zeigen das Thema so ein bisschen unaufgeregt aus der Perspektive der neutralen Schweiz. Und aber links irgendwie und gucken auf den Chemnitzer FC, kann man auf jeden Fall auch lesen. Ich finde das immer ganz angenehm, wenn jemand so völlig von außen reinschaut und drauf guckt. Ich finde, das passiert in Chemnitz trotzdem zu wenig. Da hat sich schon das eine oder andere verändert. Aber diese gesamte Gemengelage, finde ich, wird leider zu selten und zu undifferenziert, also nicht zu undifferenziert, aber zu wenig in der Tiefe beleuchtet. Auch diese ganzen strukturellen Verflechtungen, die es da gibt mit der Stadt und die ganzen Dortmunder Nazis, die nach Chemnitz gezogen sind und so weiter und so fort. Lest diese beiden Texte, beziehungsweise lest Texte zu diesen beiden Themen, finde ich sehr interessant und zum Glück gibt's das. Das sind meine Medientipps.
Ich muss das mal kurz hier, also jede Woche, wenn ich mich quasi sagen, darüber lustig mache, dass Bastian keinen Medientipp hätte, dass du dann solche Sachen rausfeuerst, das, das ist schon beachtlich, mag ich mal jetzt.
Danke.
Ich mache mal weiter und zwar bin ich eigentlich, also ne, für gewöhnlich Jonas Medientipps sind ganz, ganz viel Sport, Fußball, irgendwas, bla, irgendwie hier der Podcast, dies, das und jenes. Und ich würde mal kurz davon weggehen wollen. Und zwar bin ich am Sonntagmorgen, ich bin sehr, sehr früh aufgewacht um 5:30 und bin dann quasi sagen, so hab ich eine Stunde im Bett gewälzt und bin dann halt einfach losmarschiert und habe eine Runde Spaziergang gemacht und habe währenddessen statt etlicher Podcast-Sachen, die ich sonst immer mir zu Gemüte führe, Musik gehört. Und ich würde euch allen empfehlen, sonntagmorgens, also so zwischen 6 und 7, da trifft man draußen eigentlich, abgesehen von ein paar versprenkelten Druffis, die gerade aus dem Club stolpern, keine Menschen. Und ich habe ganz viel Songs Ohio gehört, was quasi sagen, eine ich glaube, wenn man das musiktheoretisch betrachtet, irgendwas zwischen Blues und Country ist, aber eine durchaus hörenswerte Musik, also Songs Ohio, morgens spazieren gehen in eurem eigenen Kiez. Ich habe Millionen von Fotos gemacht, habe auch ein paar auf Twitter hochgeladen, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Morgen, den ich da hatte. Mach das mal selber. Also das war sehr spaßig. Wäre jetzt so mein kleiner Medientipp, der in Anbetracht der sonstigen, hier hört mal dies, das, jenes, irgendwie lest mal Bücher, also schon ein bisschen unprätentiös daherkommt. Songs of Haya hören, spazieren gehen. Und ansonsten gibt Nils vielleicht noch irgendwas Spannenderes als ich mit meinem kleinen Tipp.
Ich bezweifle leider, dass es großartig spannender ist. Wir haben es in der Folge schon ein paar Mal angedeutet. Ich war am vergangenen Wochenende in Paris, beispielsweise während des Spiels gegen Babelsberg im Louvre. Für mich persönlich war es eine genauso große Zeitverschwendung für die Leute im Stadion, die diese sportliche Misere gesehen haben. Aber bevor jetzt Bastian und andere kunstinteressierte Menschen die Hände im Kopf zusammenschlagen, ich bin auch ein Kunstbanause, gebe ich ganz offen zu. Aber was mich begeistert hat in Paris, ist dieses wunderbar funktionierende System der Metro. Alle 2 Minuten kommt dann ein Zug und bringt dich überall hin, wo du willst. Es ist komplett einfach, es ist sehr, sehr günstig. Und das hat mich fasziniert, weil sobald man wieder in Deutschland ist, ist es das komplette Gegenteil. Und dementsprechend empfehle ich euch eine Doku vom YouTube-Kanal Bahnwelten, die eine 20-Minuten-Doku über die Metro in Paris gemacht haben, die euch ein bisschen das System aufzeigt. Es gibt auch Dokus von Arte, die dann auch beispielsweise zeigen, wie man in Paris schwarz fahren kann. Also falls ihr Tipps mit Schwarzfahren braucht, schaut euch die gerne an. Kann ich jetzt persönlich nicht empfehlen, natürlich auch aus rechtlichen Gründen. Aber die Metro in Paris oder generell Verkehrsarten in der Welt interessieren mich schon, weil das in Deutschland natürlich immer, auch wenn es ein bisschen nervig ist, dieses Thema rückständig sind. Und da ist in Paris auf jeden Fall seit Jahren ein ganz großer Vorreiter. Also falls ihr euch auch für Verkehrsmittel der Öffentlichkeit interessiert, schaut euch die Doku gerne an.
Ja, und vielleicht fahren wir auch alle schwarz nach Probstheide am kommenden Wochenende. Und bis dahin stellen wir uns einfach online.
Vence Remus.
Bleibt stabil. Yeah.